nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys.
Das ist ein bisschen neidisch.
Wow, das ist
oder?
Ja mega sexy. Ich überlege mich auch gerade, wie ich meinen Jingle mache.
Aber ich habe
ein Punkt meiner vielen Themen, die wir heute ansprechen werden. Ich mache nämlich auch einen Podcast. Hast du schon mal erzählt?
Warte ja, mal, jetzt kommen wir ja erstmal alle
okay. Ganz gemütlich. Wir kommen erstmal. Ja. Werbung. 2.8. Herzbube.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deine Homegirls. Scheiß Name, geiler Podcast.
Ich möchte das ist so der Untertitel. Scheiß Name.
Ja, genau.
Zwei geile Ischen, scheiß Name.
Mein Lieblingshomegirl Lilin ist da. Und unser Herzbube.
Wow.
Morlock Dilemma.
It happens again. Bin immer noch neidisch natürlich auf euer Jingle, auf euer Intro. Wer hat das denn eingesprochen?
Friedrich Lichtenstein.
Ach, der Fritze.
Oh ja,
wer kennt ihn nicht?
Dein alter Kumpel. Du hast ja auf deinem neuen Track auch so eine ominöse Stimme. Wer ist das denn?
So ein Intro. Ja, irgendwie habe ich jetzt bei den vorangegangenen Interviews da ein riesiges Geheimnis drumherum gemacht. So, und
jetzt erzählst du das.
Nee, ich bleibe halt natürlich auch dabei. Also so ein
Was?
Bisschen. Nee, ich finde es halt auch langweilig, dann so immer alle Geheimnisse zu lüften.
Aber wir reden von dem Intro vom
Ach, der?
Gebiet.
Nee, das ist schon wieder jemand anderes.
Ich hab ja. Aber geil, dass du auch immer noch drüber lachen kannst.
Ja. Mega.
Halt
das ist
lustig.
Auf jeden Fall wie nicht lustig. Ey, das ist voll die schönste Ode. Das komplette Intro, das gefällt dir nicht?
Nee, nur die zwei Silben finde ich jetzt.
Also Muschi finde ich jetzt aber kein verächtliches Wort.
Nein.
Also ich kenne noch ein anderes zweisilbiges Wort mit F, was ein bisschen.
Ich finde es ja nicht schlimm.
Also das ist die schönste Ode und ich finde sie natürlich lustig, weil es sehr, sehr schön umschrieben ist.
Mhm.
Also ich finde es nicht infantil lustig, sondern tatsächlich auf einer fast schon intellektuellen Ebene ansprechen. Aber trotzdem auf den Punkt gebracht. Und das ist aus dem, ich dachte, du meinst das Intro vom Album, weil da habe ich jetzt in verschiedenen Interviews drüber gesprochen, weil das so ein berühmter Showmaster ist, der dann, wo ich mir so Schnipsel zusammengebastelt habe und die auch so ein bisschen das Album tragen.
Mhm.
Aber das Intro jetzt hier, dieses Interlude ist, kann ich sagen, ist aus einem Film mit Al Pacino.
Wer ist dein Lieblingsdeutscher Showmaster?
Ja gut, ich meine, so das ist ja dann immer so eine Generationsfrage. Also für mich persönlich, ich bin ja noch so ein Kind, so was so am Samstagabend mit Wetten, dass aufgewachsen
though.
Ist. Von daher Thomas Gottschalk finde ich nach wie vor gut. Ich bin aber auch, jetzt kam auch wieder mal wieder seit langem ein Interview mit Harald Schmidt raus, was ich bei YouTube vor zwei Tagen gesehen und gehört habe. Und den finde ich nach wie vor halt... Ja, ist halt eine Legende, ne? Also hat leider ein großes Loch hinterlassen in der Fernsehlandschaft, möchte ich sagen. So die beiden.
Hatte
damit
der Skandale?
Ja klar, massig.
Schon, ne?
Der hatte lustigerweise.
Morlock Dilemma in touch.
also wenn jetzt Harald Schmidt meint, der hatte, glaube ich, wöchentlich irgendwelche Skandale. Also ich glaube, der hatte regelmäßig mit der polnischen Botschaft oder mit polnischen Vertretern, weil der halt so böse Polenwitze in der Sendung gebracht hat.
Was?
Der meinte auch in dem letzten Interview, wenn er heute seine Sendung so führen würde wie in den 90ern, wäre halt wahrscheinlich am Ende des Monats die Sendung los. Also so durch diese, ich sag jetzt mal, PC und das war, da war der Mindstate dann in den 90ern noch ein bisschen anders. Also kann man jetzt so und so sehen, ne?
Mit Sicherheit, also es ist komplett wertfrei. Ja, es war auf jeden Fall so.
Und der hatte auf jeden Fall viele Skandale. Also er hatte auch ganz schön viele Klagen und also so, weil wenn er, der ist teilweise auch Leute recht persönlich angegangen.
Kennt ihr noch die Wochenschau?
Die Wochenschau oder Wochenshow?
Show?
Ja.
Schau?
Ich weiß nicht,
die Wochenschau ist ein bisschen lange
her. Ja, genau. Wie hieß der? Ingolf Lück. Und
der wurde letztens auch geroastet in Leipzig.
Ingolf Lück?
Ja.
Ist das ein Leipziger oder was?
Nee, aber der wurde hier geroastet im Form von so einem Roast.
Und war er auch da?
Er war da, ja.
Ach so. Echt, das gibt's jetzt auch auf Deutsch? Ich kenne
ja,
diese Amis.
Nee, er wurde erst Ingolf Lück, vorher war es glaube ich noch ein Leipziger und jetzt beim letzten Mal hier, Felix Lobrecht.
Ah ja.
Was ist das, so eine ist es so eine lokale Sache oder ist es im Internet? Oder?
Nein, das ist auch im Internet.
In diesem Internet?
Beim MDR.
Dieses Internet, www.internet.de.
Ja, kann man auch bei YouTube, hat auch extrem krass viele Aufrufe. Da war auch Ingmar Stadelmann und...
wow, die High Society so, der deutschen Comedy-Szene.
Naja, wen
Szene.
Wir wissen, einladen. Also irgendwie Boss jetzt...
Ingmar Stadelmann?
Die sind berühmt auf jeden Fall.
Das ist ein Comedian.
Ah, das klingt gut. Ich feiere das nämlich in Staaten. Gibt's das ja schon seit Ewigkeiten.
Ich finde, die haben das ganz okay umgesetzt. Das macht halt Christian Mayer und...
den kenne ich nicht.
Hast du da nicht aufgelegt?
Ja, ich habe da aufgelegt. Ah, genau, Christian, die vom Fakonistischen Orchestra, die Boys.
Okay. Wow, Bildungslücken en masse.
Same. Das ist alles Leipzig.
Ey, das ist sehr gut. Ich freue mich auch wieder. Vielleicht kann man das ja mal dazu sagen. Wir zeichnen ja gerade in Leipzig auf. Ja. Ne? Und auch nicht unbedingt im Hippenteil, sondern mal ganz weit draußen.
Das stimmt.
Mars Lindenau ist doch übelste Szeneviertel.
Ja, aber doch nicht hier. Also hier ist jetzt.
Wir sind in irgendeiner so Fabrikgelände gerade.
Wir sind direkt am Lindenau. Am Hafen sind wir direkt. Ja. Denn Leipzig ist auch eine Hafenstadt.
Das Leipzig sollte immer auch so einen angebundenen Hafen bekommen. Ne?
Ja, der Hafen ist da, aber ich glaube, es gibt keine.
Es gab keine Anbindung. Ja, genau.
Aber warte mal ganz kurz. Ich dachte, also bist du jetzt fertig? Wolltest du nur sagen, dass wir in Leipzig sind?
Nee, ich finde es schön, dass wir wieder mal in Leipzig machen.
Ich dachte, du bringst jetzt die frohe Botschaft, dass du wieder zurückziehst.
Nein, ich bin ich bin natürlich immer wieder da, wenn der Wind über den Asphalt streift.
Du bist immer nur zu deinem Geburtstag da.
Nee, ich bin relativ häufig da. Relativ ist immer so, wie man Zeit hat. Hey!
Oh, Scheiße, sorry!
War das irgendein Keyboard, was ich.
Das war dein neuer Klingelton?
Nee, das war von. Das ist tatsächlich aus dem Morlock Dilemma Radio. Ich habe nämlich heute Morgen auf Spotify Morlock Dilemma Radio angemacht.
Und wow, und da wird sowas gespielt?
Da kamen dann die Orsons irgendwann mal.
Wow, liebe Grüße. Ich habe mit Bartek und Kars hatte ich vor ein paar Wochen auch einen lustigen Abend, wo ich gesagt habe, Mensch, die sind so zwei so tolle Menschen und wie toll müssen dann die anderen, also die besseren Orsons eigentlich noch sein. Aber sie fanden es auch sehr lustig. Also auf jeden Fall liebe Grüße und es gibt noch eine lustige Orsons-Anekdote und zwar mein aktuelles Single, Herzbube sage ich schon, Das Biest. Dazu gibt es ja ein Video, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon gesehen habt, mit einer Verwandlungsszene, wo ich zum Werwolf werde und als wir das gedreht haben in Berlin, haben wir in so einem Hinterhof gedreht, weil wir mussten was an so einem Auto drehen und so. Und ich wusste nicht, das war dort, wo Tua wohnt. Und ich war aber halt komplett in Werwolf-Montur. Irgendwann sind wir nicht mehr aus dem Hof rausgekommen, weil das mit dem Schlüssel kompliziert war. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann kommt Tua runter so und meine Kollegen fragen so, kannst du mal helfen hier beim Aufmachen? Ihr kennt das ja bestimmt so. Und ich so, höre so die Stimme, ich denke so, hey, das ist doch Tua. Und gehe so hin, ich so, ey Tua, ey, grüß dich. Und er dreht sich so und sieht halt zu diesem Werwolf. Und Ja. Und ich so, ey, ich bin Smalllock. So, ey, was?
Geil, gut, dass er sein Kind nicht dabei hatte, Alter.
Ja.
Bisschen gruselig.
Ja, auch stabil, dass Heiko da den Barkeeper spielt.
Jawohl. Das ist natürlich schon seit langem ins Herz gewachsen und den musste ich natürlich dabei haben.
Wer ist Heiko?
Also bitte, heute muss ich sagen, bist ja gar nicht vorbereitet. Heiko ist eigentlich Heiko, also Heiko ist ein
eigenständiger Charakter.
Also ich frage jetzt hier nur im Namen unserer
natürlich,
Zuhörer, die auch
die ist natürlich ganz klar, wer Heiko ist. Nee, aber check das mal aus, die Herren Schacke machen auch und Achim Funk, die machen da auch mit ihm so eine, ich würde mal sagen, YouTube-Serie, wo er einfach aber improvisierend durch ein Wedding Albernheiten, also einfach Heiko ist. Man kann es einfach in Worte nicht beschreiben.
Ja, stimmt.
Dafür braucht es intelligentere Philosophen außer mir. Und es gibt, der Film ist auch abgedreht. Es gibt einen Heiko-Film, richtig fürs Kino. Und ich habe da auch die Ehre, eine kleine tragende Nebenrolle zu spielen.
Aha. Ich kenne nur einen Heiko und der ist HNO-Arzt. Und das ist genau alles, was ich mir unter einem Heiko vorstelle.
Ich glaube, dieser Heiko wird noch eine weitere großartige Facette zu deinem Heiko-Spektrum hinzufügen können.
Vielen Dank.
Also von daher, liebe Freunde, checkt auf jeden Fall Heiko aus, der auch der Schirmherr und das Maskottchen vom großartigen Nordberliner Pilz ist, was auch eine großartige, ich sehe schon, ich gucke hier in so Fragezeichen rein, ihr müsst euch wirklich ein bisschen mehr...
Wir hören dir einfach zu, das sind doch keine Fragezeichen.
Es ist völlig in Ordnung. Das sind auch zwei wunderschöne Fragezeichen.
Also ich wollte nur sagen, dass du einen sehr guten Cast in deinem Video hast.
Ja, der natürlich, das ist mittlerweile Family geworden so und die müssen ja auch, das muss man ja auch zeigen. Ne?
Ja, voll. Und wir sind ja jetzt kurz vorm Splash, wir treffen uns jetzt hier in Leipzig und in ein paar Tagen sehen wir uns wahrscheinlich wieder alle.
Nee, ich glaube nicht. Ich fahre nicht mal zum Splash.
Also ich weiß nicht.
Nein, warte doch mal. Da war doch mal so eine Story. Erzähl doch mal die Story.
Wir jetzt hier packen.
Doch, die kannst du schon noch
also,
mal erzählen.
Also pass auf, das sind Sachen, die packe ich ins Reich der Mythen. Und aber du hast mich nach Festival-Stories gefragt.
Genau,
und mir ist tatsächlich auch eine Fan, die mit dem Splash zu tun hat. Und die hat auch was mit Gewalt zu tun. Von daher haben wir ja alles abgedeckt. Und zwar ist mir eingefallen, eine Tradition, die leider ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, die wir früher aber mit allem Herzblut, was wir haben, durchgezogen haben. Und zwar das ist das gute alte Bauchbox-Spiel.
Was?
Schon wieder Fragezeichen. Also das war großartig. Ich weiß gar nicht, warum wir das so sträflich vernachlässigt haben.
Aber können wir das jetzt vielleicht nochmal aufleben lassen oder was?
Ich würde
auch
sagen,
super,
also
das
jetzt,
Spiel.
Wo
also
du
das
nicht
Problem
mehr auf dem Splash bist, Josi und ich sind halt Repräsentanten.
Ja, ey, es ist super das Spiel, aber du, bei euch wäre es vielleicht sogar noch lustiger. Also eigentlich geht das so los, deswegen ist es schwierig, das eigentlich preiszugeben, weil es hat einen Überraschungseffekt, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt. Ja, du gehst eigentlich zur besten Trinkenszeit von so einem Festival, also ich würde sagen so kurz nach 0 Uhr, so zwischen Headline.
13 Uhr oder so.
Na, ja gut, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, so, ne, ob die, egal, aber darüber können wir gleich reden, wie die Festival
Saufzeiten aussehen.
Ja, genau, wie das heute ist. Nee, und da gehst du rum und gehst einfach zu wildfremden Leuten und sagst so, ey, box mir mal einen Bauch. Und Leute sind natürlich so, okay, nee, mach mal, box mir mal im Bauch. Und ich meine, der Überraschungseffekt ist auf deiner Seite, weil die boxen natürlich nicht mit voller Kraft. Und dann sagst du, okay, und jetzt bin ich dran. Das macht übelst viel Spaß. Ich gebe zu, nüchtern und jetzt hier so am Vormittag erzählt, hat es jetzt nicht den großen Hallo-Effekt.
Und du hast dann richtig zurückgekickt.
Nicht gekickt, ich habe
mit
Bauch
der Faust
geboxt.
Ja. Aber warum? Was ist denn daran lustig?
Das ist super lustig zu sehen. Es ist einfach, also, okay, das ist wirklich eine Sache. Du fährst dieses Wochenende auf Splash, ja.
Das erste Mal übrigens.
Dann gehst du da schön zum Jägermeisterstand und sorgst
das
dafür,
gut,
dass die...
Da lege ich nämlich auf.
Sehr gut. Und guckst, dass die Lampe so kurz vor rot ist. Ja? Und wenn,
bei mir oder
ja,
bei den anderen?
Ja, bei dir. Das wird wahrscheinlich bei allen gleichzeitig stattfinden. Und dann gehst du los und dann machst du genau das. Ich schreib's dir auch nochmal auf, die Reihenfolge. Nee, Quatsch, aber das ist super. Das
ist der
super
große Überraschungsmoment, dass sich dann jemand übergibt?
Nein, du schlägst ja niemanden zusammen, aber es ist schon so, die kapieren, oh fuck, jetzt schlägt er ja zurück. Nee, also die meisten rennen weg. Ich gebe zu, es ist natürlich eine ganz besondere Art von Humor, den man da mit sich bringt. Aber ich sag mal, ich rede ja auch von diesem Fall, wo man wirklich so, ich sag mal so, wo sich intellektuell nicht mehr auf dem Höchstmaß befindet. So,
aber
sondern beim rede über Festival, sorry. Du hast mich gefragt, ich soll eine Festivalgeschichte erzählen.
Ja,
ich dachte so, okay,
super.
Auf jeden Fall nichts mit Dixie-Klos, nichts mit irgendwelchen Zeltplatz. Also es gibt ja.
Bist du auch so ein Dixie-Klo-Umwerfer-Typ gewesen?
Also habe ich schon mal gemacht, bestimmt.
Mit
aber
jemandem drin?
Nee, das ist richtig. Also,
das ist ja echt das Widerlichste.
Aber ich meine, es gibt bestimmt Geschichten von Leuten, die Sex auf Dixie-Klos hatten oder so. Sowas, also sowas ist mir nicht passiert,
Gänsehaut.
Aber ich sag nur, dafür ist diese Festival-Anekdote.
Einem Freund.
Nee, ich wirklich nicht. Aber dafür ist diese Festival-Anekdote ja noch relativ chill.
Aber ist es
es ist auch lustig. Ey, guck mal, das ist wie Brennnesseln
anmachen. War das deine Idee? Ist das aus deinem Gehirn?
Das weiß ich nicht, ob es von mir oder aus meinem
Dunstkreis.
Aus meinem berühmt-berüchtigten Dunstkreis ist. Ich kann mich auch erinnern, also als.
Was auch Heiko?
Nee, der da nicht, sondern eher so von den Leipzigern, also mit denen ich damals immer unterwegs war. Und ich meine, die kannten uns ja auch alle auch die Veranstalter so, die wussten schon, da kommen jetzt die Verrückten und so, weißt du? Alles gut, Liebe an Splash, alles fein, so kein Hate, no hard feelings.
Leute, wir haben nämlich schon mal eine Folge mit Morlock Dilemma gemacht, da jetzt aber ein neues Album rausgekommen ist und wir hier die Promomaschine schlechthin sind, haben wir jetzt natürlich eine neue Folge gemacht. Oder machen sie gerade? Wir sind ja immer noch dabei. Falco, für mich bist du so ein bisschen. Darf ich Falco sagen? Nee. Wir
doch, also,
raus.
Nee, mach wieder mal. Also, ich glaube, das ist der Drops ist eh gelutscht, seit die Wikipedia-Seite irgendwann kam.
Okay.
Und mich Leute ja auch
Morlock.
Dann. Die, also, man muss natürlich verstehen, dass da schon noch eine Abgrenzung gibt.
Ja.
Weil
nee, dann sag ich
der Falco
Morlock.
Ist natürlich noch viel, viel crazier, als ich es jemals in Reim zu Papier bringen könnte für Morlock.
Das habe ich mich sowieso gefragt, ob du einen großen Clinch zwischen Kunstperson und Privatperson hast.
Nee, also Clinch nicht. Ich denke mal, das weiß
Deine
ich
Schlucht.
Mit gewissem, mit einem gewissen gesunden Menschenverstand ist ja wohl klar, dass ich, wenn ich das jetzt mit einem Pseudonym meine Sachen darbiete, dass das nicht eins zu eins mein Privatleben ist, aber es ist inspiriert aus meinem Privatleben oder aus der reellen Figur, zugespitzt und ich lasse mir natürlich auch die künstlerische Freiheit hier und da, das ins Reich der Science-Fiction abdriften zu lassen.
Ich war einfach froh, nicht angesprochen geworden zu sein.
Was heißt froh? Ich meine, das war ja nur dem Reim, also nicht dem Reim, sondern der Metrik geschuldet. Es hat sich besser flowen lassen als Brünett oder...
Ja.
Wie sagt man eigentlich, zu welchen die schwarze Haare haben?
Schwarzhaarig.
Schwarzhaarig. Siehst du, schwarzhaarig spricht sich schon wieder doof aus. Es hat auch keinen wirklichen Klang. So. Also nicht so einen schönen Klang wie Blondine, weißt du?
Ja. Ich habe auch das Gefühl,
Nein,
ich bin ehrlicherweise
auf so eine negative Art.
Ich fühle mich tatsächlich auf eine positive Art und Weise ausgegrenzt.
Ja, alles gut. Also, du bist nicht ausgegrenzt. Das ist keine Drohung, sorry.
Nee, ich hab schon das Gefühl, wenn man deine Texte jetzt auf so eine rotzigere Straßenrap-Art vortragen würde, würde das wahrscheinlich viel mehr Aufsehen erregen, als auf die intelligente Alternen-Rap-Art.
Und das ist nett gesagt so. Ich finde auch gerade Alternen-Rap, das sollte ich mir als Pseudonym oder als
Attribut. So sollte dein Podcast heißen.
Ja, genau, Altern. Nein, mein Podcast, danke für diese Zwischenbemerkung. Mein Podcast wird heißen Kamingespräche mit Morlock Dilemma.
Das gefällt mir.
Ja, das finde ich auch schön. Das passt auch zu dir.
Ja. Ja.
Im Kaminzimmer.
Genau,
und dann
das ist ja auch mein Anspruch oder meine, darin finde ich den Reiz ja eigentlich platte Themen so zu verpacken, dass es halt klingt wie, wir sitzen jetzt hier beim literarischen Quartett so und das finde ich eigentlich, also das erheitert mich auch, wenn ich solche Texte...
Es erheitert mich!
Ja, mich erheitern meine Texte auch, natürlich, also das ist einer der größten...
Ich finde einfach, dass du es schön gesagt
hast.
Also mir
macht es auch viel Spaß, da zuzuhören.
Ich finde
es
auch.
Und trotzdem bin ich auch zum Beispiel bei Drei Schwängel für Charlie.
Na gut, das ist was anderes.
Über die, ja, ja.
Das ist tatsächlich, das ist
ja,
Battle
Rap. Ich
trenne
das auch.
Ja,
man kann auch, genau, wenn du sagst, sie hat salzige Haut und deinen Samen im Hals. Ich meine, das frage ich mich jetzt nicht, was meinst du eigentlich damit? Sondern
ich glaube, das Bild ist recht klar.
Genau.
Ich wollte halt eigentlich einen Sex-Song schreiben, also Sex-Song in so Anführungsstrichen, ohne halt... explizit zu werden. So. Also das ist manchmal schwieriger als so ein Battle-Rap-Track.
Das meine ich, ich kann dazuhören, obwohl es mich trotzdem an manchen Stellen so,
ja,
kriege ich so eine unangenehme Gänsehaut. Ja. Aber trotzdem höre ich da irgendwie gerne zu und es entertaint mich einfach. Und es ist schon lyrisch extrem.
Es geht raffiniert. Mir nämlich genauso und ich bin aber trotzdem immer wieder so, die Feministin in mir schreit dann immer wieder auf und sagt, nein! Das geht so nicht.
Und wir müssen natürlich auch, wie YouTube-Kommentare es verlangen, unsere Feministen-Agenda, der zwei Öko-Zippen, das müssen wir auch einfach abarbeiten.
Echt? Habt ihr so ein Problem mit solchen Kommentaren? Also gibt es Kritik? Wie gibt es Kritik?
Nein, natürlich nicht.
Nein, alle lieben uns.
Ja, okay, ich sehe schon, der Filter ist on. Also ich finde, wie gesagt, da sind wir natürlich wieder auch bei meinem Lieblingsthema. Ich finde nicht, dass das sexistisch ist oder frauenfeindlich, was ich mache. Also es ist sowohl bei den Battle-Rap-Tracks, wo ich sage, da ist die Sprache ja auch bewusst explizit, so, weil das einfach da zu dem Subgenre halt dazu zählt. Also wie willst du Battle-Rap ist die einzige Form, wo ich sage, da kannst du halt wirklich auf die Kacke hauen, ohne dass es jemanden trifft. Also eigentlich ohne, dass jemand trifft. Wenn du dir zum Beispiel solche Battle-Rap-Formate wie, was weiß ich, Feuer über Deutschland oder jetzt Top-Tier-Takeover, Rapper Mittwoch, Don't Let the Label You etc. pp. Anschaust, dann ist da ja auch klar, dass es nicht, dass dort quasi gibt es keine Spielregeln, so, das ist so eine Bühne, so wie The Purge, so nach dem Motto, ja, einmal hauen wir jetzt hier auf Kacke und ist das alles erlaubt. Und bei Battle-Rap oder bei Rap, es kommt natürlich immer drauf an, aber ich finde gerade bei mir ist jetzt nichts, wo ich sage, da wären jetzt ganz klar Frauen erniedrigt, so, sondern es gibt da immer eine Metaebene, auf der das stattfindet und die erkläre ich euch gerne, wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt.
Was ist nochmal die Metaebene von Samen im Hals?
Ne, das ist ja, na, guck mal, das ist doch jetzt nicht sexistisch. Ich beschreibe einfach den nach dem Sex, eigentlich die zweite Strophe von Das Biest beschreibt ja mal, den Zwiespalt, in dem der Protagonist ist, nachdem er quasi eine Frau mit nach Hause genommen hat, die quasi, das war aber nur ein One-Night-Stand und dieses doofe Gefühl von wegen, okay, der nächste Tag und wann geht die denn jetzt endlich? Und plötzlich ist der ganze Zauber, den man vor der Eroberung hatte, davon.
Ja.
Und das kannst du natürlich, ich finde, so eine Zeile ist zwar drastisch irgendwie vielleicht oder sehr explizit in ihrer Bildsprache, aber ich finde die jetzt nicht, also ich finde die halt passend und ich finde die jetzt nicht sexistisch.
Nee, ist auch nicht. Was man als sexistisch werten könnte, ist natürlich dieser Punkt von, ich habe sie nur als Sexobjekt genutzt.
Genau, und dann aber da muss ich sagen, ich weiß, was du meinst. Das ist aber, ich finde, es wird so beschrieben, also kann natürlich sein, dass mein Anspruch völlig am Endwerk dann vorbeigefahren ist. Aber in der ersten Strophe beschreibe ich sie ja wie die Blume auf dem Misthaufen. Also so nach dem Motto, ich bin in einer Kneipe, wo nur Pöbel und ekelhafte Leute sind. Also eine nicht romantische Umgebung, und dort treffe ich aber auf die Frau meiner Träume und versuche, habe das ja extrem, wie sagt man, blumig umschrieben, wie ich sie quasi bezirze, umwerbe, wie auch immer du das beschreiben willst. So. Und klar nehme ich die halt mit. Also es geht ja auch darum, von diesen One-Night-Stand, es ist ja eine One-Night-Stand-Geschichte. Ja. Aber das heißt, also ich finde, auch aus dem Text kommt raus, dass die das ja auch will. Also ja. So, das ist jetzt keine, ich mache jetzt hier so irgendwas ins Glas rein und
nee, das stimmt
und, sondern es ist ja eine, und ich meine, Frauen haben ja auch One-Night-Stands. Ist ja jetzt nicht immer so, dass das nur Typen, also ja, was erzähle ich da? Also das muss ich euch aufgeschlossenen Frauen ja nicht erklären.
Ich glaube, nein. Für mich ist es auch so ein bisschen, ich bin irgendwie viel okayer damit, dass du das machst, als wenn das jetzt zum Beispiel von 187 Straßenbande kommt, weil ich halt weiß, dass dein Rap nicht irgendwelche 13-jährigen Kiddies auf dem Schulhof hören und das laut mitgrölen.
Ich wünschte mir, es wäre so. Also, es gibt bestimmt mal, also ja, okay, also und, ich weiß, wohin du willst.
Und vor allem, dass du jetzt zum Beispiel auf deinen Social-Media-Kanälen nicht zeigst, dass du das auch tatsächlich lebst. Also es ist jetzt nicht so, dass du...
ich bin recht schnell damit, dann Insta-Stories zu löschen, aber machen die aber auch, glaube ich. Nee, also ich weiß, was du meinst. Ich denke jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt einen wahnsinnig großen Bildungsauftrag habe. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch nicht, dass man das haben muss. Und selbst wenn das eins zu eins ist, was du halt rappst, was du lebst, also ich meine, ich spreche da ja auch nicht aus dem luftleeren Raum. Also ich habe mir das jetzt auch nicht alles aus den Fingern gezogen. Aber ich glaube, der Unterschied ist eher, dass ich ja, also gerade bei dem Song jetzt, bei Das Biest, ich erzähle ja da zum Beispiel auch in der zweiten Strophe den Zwiespalt, den der Protagonist hat, dass er halt leer dann auf seinem Bett sitzt und sich fragt, ja, wofür mache ich das hier eigentlich? Okay. Und um dann am Ende quasi wieder dieses Spiel von vorne zu spielen. So.
Aber du differenzierst ja auch ganz klar zwischen dir und dem Protagonisten.
Ja, aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, ich will es mir jetzt auch nicht zu einfach machen, zu sagen so, nee, also was ich da in den Texten sage, das passiert jetzt hier nicht reell. Ich verdichte das,
ja.
Aber es ist auch, also es ist jetzt nichts, was ich ich ficke auch.
Also du kannst vor allem auch weich, wie man zum Beispiel auf der Stein deinem Track.
Ja, aber die Songs hört. Haben andere bestimmt auch. Also ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn man weil du das angesprochen hast, wenn man da so sehr junge Fans hat, dass man Auftrag hat. Aber ich bin auf der anderen Seite auch der Meinung, dass du als Künstler keine Verantwortung haben musst. Du kannst als Künstler auch das Recht haben, einfach dein absolutes und sei es dreckig, dein Seelenleben nach außen zu kehren und so nach dem Motto fress oder lass es halt. Also
ich bin voll bei dir.
Ich bin zum Beispiel, also sorry, wenn ich dich unterbreche, ich bin zum Beispiel auch dafür, ich hätte kein Problem damit, wenn es eine Explicit Lyrics Aufkleber geben würde. Oder ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn meine Sachen erst ab 18 verkauft werden. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ich bin bloß dagegen, so dass man immer so ein Stück weit sagt, so, naja, nee, als Künstler musst du schon aufpassen, dass das alles cool ist und alles korrekt ist, weil da fängt die Zensur halt auch an und die, also so, ich bin generell gegen Zensur, aber ich bin auf jeden Fall gegen die Künstler-Selbstzensur, weil da geht halt ein Haufen, da würde ein Haufen Energieflöten gehen und dann lieber zwei, drei verkorkste Seelen, die durch Rapmusik scheiße geworden sind,
da müssen wir durch. Ehrlich,
ja.
Nee, ich bin ganz bei dir. Ich bin auch der Meinung, dass die Kunstfreiheit alles umschließt. Ich bin aber auch der Meinung, dass man dann eben auch sagen kann, ich finde das so und so, und dann aus journalistischer Perspektive vor allem, dass man halt auch sagen kann, hey, ich würde hier für alle Muttis und Fadis out there eine kleine Warnung aussprechen. Vielleicht
gerne.
Haltet ihr eure Kids lieber fern von Lyrics von
Morlock Dilemma. Nee, also das Ding ist, ich bin ja so.
Bei Das Biest, ich finde das auch relativ unproblematisch.
Ja, mega.
Auch,
also bei das aber Biest das Thema ich, kommt
ist ja,
ja immer
auch ein Problem, was wir in der Gesellschaft haben. So diese ganze schnelle Suche nach Liebe und One-Night-Sex.
Genau,
am nächsten
darum
Tag bist du wieder
eigentlich
traurig, weil du doch irgendwie nicht die große Liebe gefunden hast.
Richtig.
Letzte Nacht. Ich finde den unproblematisch. Es gibt ja ganz andere Texte,
richtig,
wo man sich dann wirklich fragt, wen bettelst du, wenn du,
genau,
wenn du sagst,
darüber,
ich krieg auf dem Barhocker mein Pint gelutscht und dann lecke ich deine rollige Perle mit dem Zahnstocher im Maul oder so.
Das ist erstmal ein super Reim und super
ja,
Bild.
Aber damit beleidigst du ja nicht den Typen, sondern ja
doch,
am Ende doch die Frau.
Nee, ich beleidige ihn. Also ich sage ja nur noch mal kurz einen Schritt zurück. Ich habe ja auch kein Problem damit, also keine Selbstzensur von mir aus, dann eine Auseinandersetzung, dass ich mir Kritik anhören muss, weißt du? Also da habe ich zum Beispiel auch kein Problem, mir das anzuhören. Ich finde es bloß, manchmal ist es ja dann so, dass man das von außen so draufgestülpt bekommt. Also wenn es dann so weit geht, das hatte ich jetzt, doch hatte ich ja auch schon, dass dann heißt so, nee, es gibt Auftrittsverbote, weil du hast das und das gesagt und du
was?
Hast...
Wo? Im Island?
Ja, das hatte ich auch schon. Also logisch, da auch No Hard Feelings, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, aber ich meine nur, das ist dann halt schwierig, wenn du dann irgendwie so das Gefühl hast, so, ey, du kriegst hier von außen so einen Stempel drauf, du könntest dich natürlich jetzt rechtfertigen, aber meistens ist man dann in so einer, also... Ich will das jetzt nicht nochmal auf, aber es ist auch schwierig, sich dann zu erklären, wenn man dann einmal so ein Stigma abbekommen hat. So.
Ja.
Und vielleicht bringt es was, irgendwie mal so grundsätzlich so eine Battle-Rap-Thematik aufzumachen. Was ist Battle-Rap? Wie ist das gemeint? Weil genau das, was du jetzt ansprichst, für mich ist das ganz klar, halt, dass ich zum Beispiel, wenn du die 2 Zeilen da hast, so, ist eine ganz klassische Battle-Line, weil ich battle nicht die Freundin, sondern ich battle den Typen, indem ich ihn, also weil es für ihn ja was bedeutet, dass ich was mit seiner Freundin habe.
Warum müssen wir die Männer darüber degradieren, dass deren Freundin genommen wird und darüber geht? Da geht es ja vor allem darum, dass es sich nicht anfühlt wie consensual Sex.
Was ist das?
Einvernehmlicher Sex.
Was ist das? Nein, Spaß. Spaß. Okay. Aber ihr seht schon, da in dem ganzen Ding steckt so viel Humor drin. Also ich sag mal so, es gibt so, natürlich, es gibt ja auch so Sachen, gerade bei diesen Live-Battle-Geschichten gibt es ja auch so eine Sparte, die nennt sich Compliments-Battle.
Ja.
Kennt ihr das?
Ja.
Und das
auch sehr
ist auch cool. Ja, es ist auch sehr unangenehm, aber das zeigt ja eigentlich nur, dass es scheißegal ist, wie du es eigentlich aufbaust. Und vielleicht kommt mal irgendwann an den. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, also es ist halt immer schöner, wenn es negativ ist, ne?
Also ich so fand, Cynic hat das mal mit mir gemacht.
Echt, ja?
Ja, und das fand ich super unangenehm, weil da ging es halt natürlich nur darum.
Du fühlst dich dann so gebauchpinselt,
nee,
unangenehm?
Nee, hör zu, das war voll unangenehm, weil ich war auf dem Festival an dem Tag und ich hatte so eine Abaya, also so ein eigentlich traditionelles arabisches Hauskleid, und habe aber nicht gemerkt, dass das busy durchsichtig ist, wenn ich gegen die Sonne laufe. Und dann hat Cynic eben ein ganzes Kompliment-Battle gegen mich über mein durchsichtiges Kleid gemacht.
Was waren so Zeilen, die hängen geblieben sind?
Gar keine, natürlich. Es war einfach unangenehm.
Aber er hat dich quasi und deine Silhouette, sag ich mal, gelobt.
Richtig.
Also
aber
ich möchte jetzt mal von diesem Thema auf deinen ersten Musikwunsch kommen. Das ist nämlich mit Michael Jackson.
Und das hat auch was mit dem zu tun, was wir gerade machen, weil wir wollen ja die Welt heilen.
Ich vor allem. Ich will sie heilen mit ganz viel Liebe.
Heal the World. Warum denn der Song?
Na, das ist einfach meine Markenbotschaft, ist ganz klar.
Aber warum denn von dem Künstler?
Ist das der Untertitel?
Ach so, oh nein, daran habe ich überhaupt nicht, da habe ich wirklich nicht dran gedacht, dass der in der
Kontroverse...
Ich habe
noch nicht die Scheiß-Doku gesehen,
ich auch nicht.
Ja, ey, also okay, ja, dann nehme ich mir was, kann ich mir
jetzt
noch was anderes
wünschen. Nee, jetzt ist er schon drauf, jetzt ist er schon gemixt, der bleibt jetzt da drin.
Das Ding ist halt, ey, es ist echt schwierig, ich schwöre dir, ich habe mir dabei keine böse... Ich hatte dazu noch eine kurze Anekdote, ich habe vor kurzem mal, also es ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her...
Kannst du mir mal das Wasser reichen, bitte?
Niemand kann dir das Wasser reichen, aber hier... Ein Glas. Es ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, da habe ich mal irgendein Bill Cosby-Foto gepostet bei Instagram, weil der war ja auch für seinen Klamotten-Fetisch so berühmt, also mit so alten, der hatte glaube ich sogar Colucci's an oder zumindest solche, die so ein bisschen aussehen, solche geilen Pullover, und habe da irgendein Bild gepostet, wo er einen lustigen Pullover hat, und habe so einen halben Shitstorm abbekommen, weil ich da in dem Augenblick ja nicht dran gedacht habe, dass der gerade in den Knast gegangen ist wegen...
Aber hat nicht Ali As letztes Jahr nur Bill Cosby Memes die ganze Zeit? War das nicht Ali As?
Das weiß ich nicht, bin nicht bei Twitter.
Und das hat mich auch sehr, sehr, sehr gewundert. Aber
das meine ich, in dem Augenblick, das wollte ich sagen, in dem Augenblick habe ich da nicht dran gedacht, dass der ja gerade eine verbrannte, oder dass der eine verbrannte Person ist, weil er aktuell...
Was ist denn das?
Verbrannt im Sinne von, dass er...
Verbrannte Erde hinterlassen.
Na, so nach dem Motto, so eine Persona non grata. Also so eine...
Ja, ich weiß, ich fand nur gerade die Wortfindung.
Das sagt man doch so.
Nein, ich meine nur, weil er tot ist.
Bill Cosby ist doch nicht tot.
Nein, ich rede über Michael Jackson.
Mann, nein, ich bin doch bei Bill Cosby. Oh Mann, ist egal. Spiel doch einfach den scheiß Song ab. Ich habe da nicht dran gedacht, dass der Typ wahrscheinlich Kinderficker war. Was weiß ich. Also eigentlich geht es mir da auch nur um die Botschaft.
Meine
Botschaft bleibt nämlich länger stehen.
Meine Freundin hat mich gewarnt, dass ich auf jeden Fall, wenn ich Michael Jackson in alten Bildern bewahren möchte, diese Doku nicht anschauen soll. Ich bin da aber so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich mir natürlich denke, ich will so wach wie möglich sein über die Themen, die eigentlich gerade so los sind. Und ja, aber er ist halt tot. Da bin ich auch so ein bisschen, ich denke mir auch, okay, problematische Künstler, nachdem sie tot sind, bei guter Mucke, kann man die dann trotzdem hören?
Das haben wir ja schon oft besprochen und nie eine Lösung gefunden.
Auf der anderen Seite...
Vielleicht hat Moloch Dilemma die Antwort.
Ich sag mal so, ich glaube, ab einer bestimmten Größe, und Größe jetzt nicht im Sinne von menschlicher Größe, sondern so ab einem bestimmten Status ist keiner mehr ein normaler Mensch, in Anführungsstrichen. Mir fällt dazu immer das Beispiel ein, August der Starke, unser alter Sachsenkönig, der steht in überall, zum Beispiel in Dresden, als in goldener Ritterstatue, Reiterpose verewigt. Und der war halt bekanntermaßen der übelste Weiberheld und hat dann auch so Experimente gemacht, wo er, glaube ich, 200 Kinder ohne Mutterliebe also einfach geguckt, was passiert ist. Sind sie natürlich alle eingegangen.
12 Kinder.
Oder 12. Siehst du, so ist es. Bei mir sind es 200, es fühlt sich an wie 200. Und ich denke mir so, boah, was für ein Tyrann, was für ein...
Aber die Story ist tatsächlich super interessant.
Aber weißt du, was ich meine? Der wird halt trotzdem
heroisiert.
Also so, ich meine nur.
Napoleon auch.
Also ich meine nur, da
einfach mal so zwischen.
Du darfst nicht zu Napoleon sein.
Ich war gestern im Museum der Bildenden Künste und habe ich dieses ganz berühmte, ich wusste gar nicht, dass das hier hängt, eklige Bild von Napoleon gesehen, wie der so richtig widerlich wie so eine Made da so auf seinem Stuhl sitzt.
Ah, ja,
der
ja,
ist so groß wie wir nur, ne?
Ja, er war.
Ja, er war. Und er hat sehr viel geschlachtet in dem Dorf, wo ich wohne.
Echt?
Ja, in Wachau.
Aber zu der Story, die du gerade erzählt hast, es ging darum, herauszufinden, welche Sprache die Kinder sprechen, wenn sie keine Sprache lernen von ihren Eltern. Und die Kinder sind angeblich alle an Verkümmerung gestorben, weil die Mütter bzw. die Ammen, die Kinder gestillt haben, durften denen halt auch keine Liebe schenken. Deswegen weiß man nicht, sind die jetzt gestorben, weil die keine Liebe bekommen haben und deswegen verkümmert oder weil nicht mit denen gesprochen wurde. Also die haben gar keine auditiven Reize bekommen, außer den Schreien der anderen Kinder. Aber jetzt habe ich irgendwo letztens gelesen, dass das auch, um ihn zu verschlimmern, um sein Bild zu verschlimmern, möglicherweise eine ausgedachte Geschichte sein könnte.
Und da sind wir wieder bei, ohne da jetzt eine Haltung einzunehmen, aber da sind wir jetzt wieder bei Michael Jackson. Also da, wo sie ja sich quasi, da gibt es ja Für- und Widersprecher von dieser Geschichte da.
Ja.
Also ich bin da weit von entfernt, mir eine Meinung zu machen. Es gibt natürlich auch da logischerweise Interessengruppen, die da immer noch einen Skandal aus so einem Namen rauspeitschen wollen. Fakt ist, wenn es stimmt, ist es natürlich furchtbar. Und die Mucke bleibt trotzdem.
Aber
also das ist das,
Sinne,
was ich meine.
Heal the world.
Dann hat schon fast was mega Morbides, das Lied jetzt zu hören. Aber egal, so ist es halt.
Genau, erster Song auf der Playlist ist Heal the World. Und ich habe mir noch einen Song mitgebracht, auch von den Jacksons. Und zwar von Jermaine Jackson, der Sohn. Jafar, also auf ich weiß nicht, wie man den auf Englisch ausspricht, aber es ist ein arabischer Name, also Jafar Jackson, hat einen neuen Track. Er klingt 1:1 wie Michael Jackson, hat auch die gleichen Adlibs. Der Track heißt Got Me Singing. Dann habe ich noch Brisk von Freddie Joachim mitgebracht und The List von Moonchild.
Mensch, das ist original
an,
meine Playlist.
Ist der von mir?
Original meine Playlist, dein Spaß.
Genau, das sind die ersten vier Songs in unserem Smooth-Block und
das war der Smooth-Block?
Ja.
Wow.
Wieso
also
nicht?
Also nicht so inhaltlich, meinte ich. Wer weiß, was jetzt noch kommt.
Nur musikalisch.
Liebe Freunde, ihr könnt den hören in der Spotify-Playlist, Deine Homegirls-Playlist. Wir sollten uns vielleicht mal einen originelleren Namen dafür ausdenken. Und wenn ihr auf Mixcloud hört oder auf BoomFM, dann bleibt es einfach dran. Oder auf YouTube, dann müsst ihr aber auch rüber switchen. Haben wir sonst noch irgendwas? Dieser. Apple Music gibt's auch noch, liebe Freunde. Uns gibt's überall.
Mich gibt's auch auf Spotify.
Ja, wir reden doch gleich wieder über dich.
Ah, mein Glück.
Pausi. Ma.
Der ist gut.
Wow. Ich habe das in meiner Bachelorarbeitsphase komplett gelernt. Ja.
Ja, da hast du ja wenigstens was gelernt.
Was sagst du?
Da hast du ja wenigstens was gelernt.
Hast du so?
Ja, wir werden langsam warm, finde ich.
Ich habe vor 2-3 Nächten geträumt, dass ich aus Versehen in einem Rap-Song das N-Wort mitgerappt habe, aber in einer Gruppe von Menschen, von denen ich weiß, dass sie super krass sensibel sind und ich dann halt extrem ausgegrenzt wurde aus dieser Gruppe, mit dem Finger auf mich gezeigt wurde, das ganze Land über mich gelacht hat und da wurde mir mal bewusst.
Helene, das war kein Traum. Das ist dir wirklich passiert.
Da wurde mir mal bewusst, wie krass ich eigentlich, seit ich auch vor allem auf diese krasse Political Correctness achte, selber immer wieder mich konzentrieren muss, diese Dinge, die ich gelernt habe, einfach durch meine Sozialisierung und auch durch die Musik, die ich mein ganzes Leben lang gehört habe, wie ich lernen muss, das echt zu zensieren auch, einfach um nicht selber scheiße zu sein. Und darauf aber, oder darüber hinaus möchte ich eben nochmal darauf verweisen, dass ich es total wichtig finde, dass wir dann, wenn wir eben andere Menschen auf ihre Fehler hinweisen, das zu versuchen, in einem netten Ton zu machen, was mir mit Sicherheit bis jetzt auch nicht immer gelungen ist, und ich aber durch diesen eingebenden Traum gemerkt habe, man muss immer Raum geben dafür, dass sich die Person am Ende dann auch entschuldigen kann oder man der Person das in Ruhe erklären kann. Und ich muss auch sagen, ich muss jetzt auch mal wieder lernen, über Dinge, die nicht okay sind, zu lachen. Ich glaube,
ja.
Weil gerade hat nämlich Falco eine Reihe von politisch inkorrekten Witzen gemacht in der Pause.
Das waren keine Witze.
Und ich fand das alles lustig und habe mich aber geschämt, dass ich dafür lache. Schreibt es in die Kommis, wie ihr sowas handhabt.
Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, also ja, das ist alles richtig, was du gesagt hast, aber irgendwie, ich glaube, du kannst nicht, also hundertprozentig korrekt kann man eh nicht sein. Also man in seinem Verhalten sollte man schon korrekt sein. Das finde ich schon mal wichtig. Aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also ich mache mich da auf jeden Fall im Privaten extrem locker und ich habe auch mit allen denkbaren Minderheiten zu tun und bin noch nie irgendwo angeeckt. Also einfach, weil man im Verhalten ja gegenüber den Leuten, daran wird man ja gemessen. Mhm. Und da geht, glaube ich, wenn du mal eine humoristische Aussage hast, die, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe zum Beispiel auch jahrelang, also wo ich in Medien gearbeitet habe, viel mit Homosexuellen zu tun gehabt. Wir haben halt den ganzen Tag Witze gemacht. Also so wirklich auch auf denen ihre Kosten. Und die haben dann halt einen Witz zurückgemacht.
Ja, aber es ist natürlich was anderes, wenn man es in der Öffentlichkeit macht, genau, oder wenn man es im privaten Raum macht. Und aber in diesen Zeiten von Social Media, wo sich der private Raum auch wie ein öffentlicher Raum
anfühlt. Und das ist das Thema. Das ist nämlich das Thema, glaube ich, wirklich. Weil zum Beispiel das letzte Mal, als wir uns getroffen hatten, da hatten wir ja über diese Kollegalein geredet.
Ach ja, antisemitische Kollegalein, ja.
Und da weiß ich nur so, ich glaube sogar, die Line selber, darüber habe ich nämlich dann noch ein bisschen nachgedacht, die Line selber wäre jetzt bei Rapper Mittwoch zum Beispiel gefallen, wäre die für das im Rapper Mittwoch oder im Battle-Rap-Kontext völlig okay gewesen, weil die von der Sache her nur ein Bild war. Mhm. Aber man muss manchmal
dann halt Ben Sanomo.
Nee, doch, der hat, ey, also eins muss man sagen über Ben, der hat solche Lines immer sehr, also weil, wenn es kommt natürlich auf den Ton an, ne? Also wenn man jetzt einfach nur plump gedisst hat, das gab es ja auch, also auch so plump antisemitische Sachen, da hat er auch ein Statement gesetzt, so, das fand ich auch gut, aber
aber jetzt im Nachhinein hat er ja gesagt, dass das alles...
Das ist aber wieder was anderes, so, wo ich auch ein bisschen differenzierte Meinung habe, aber bleiben wir nochmal bei der Line. Ich glaube, das ist manchmal wie so Witze erzählen, so, wenn du das natürlich in so einem riesigen Forum machst, wo die Leute zum einen vielleicht keinen Bezug zu Battle Rap haben oder zu dieser Sportart, sage ich jetzt mal, dann ist es natürlich, geschmacklos bleibt die natürlich, aber dann können die das überhaupt nicht einordnen, wie das gemeint sein soll und sehen dann natürlich dann auch so ein, sehen die, ja, da wird das dann, die Line dann größer, als sie eigentlich gemeint war und wird so eine Haltung, mit einer Haltung gleichgesetzt und dann wird es gefährlich. Deswegen sage ich, man muss halt immer wissen, wo man welche Witze erzählt. So.
Ja.
Also noch eine kleine Buchempfehlung. Das heißt, Eure Heimat ist unser Albtraum. Und ich glaube, wenn man gewappnet ist, sich auf Diskussionen einzulassen, auf Kritik, auf der einen Seite kann man auch auf der anderen Seite so Dinge mit Humor sehen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, auf
also
jeden
so einen
Fall.
Gesunden Mittelweg. Man muss einfach sich informieren.
Erzähl mal genau, worum es in dem Buch geht.
In dem Buch sind im Prinzip verschiedene Geschichten von Menschen, die diskriminierende Erfahrungen in Deutschland gemacht haben, was einem als privilegierten weißen Menschen nochmal eine ganz neue Sicht auf die Dinge bietet. So. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich einfach damit beschäftigt und auch um solche Sachen weiß, um auch Humor einordnen zu können. So geht mir das zumindest.
Ja, genau. Wenn wir jetzt mal bei Punchlines bleiben oder umso größer du natürlich, also umso größer deine Reichweite wird, umso komplizierter wird es, weil irgendjemand trittst du mit welchen Aussagen auch immer. Es müssen ja nicht diskriminierend gemeinte Aussagen sein. Manchmal kann es ja auch einfach, wenn es ums Thema Geschmack geht, ist ja dasselbe. Umso größer du deine Reichweite wird, umso mehr eckst du auch an. Also völlig, also einfach mal generell gesehen.
Ja.
Und gerade bei deinen so Aussagen, wo es um Humor geht oder was der eine eben lustig findet, der andere halt anstößig, ist halt schwierig. Ist dann auch halt schwierig zu sagen, welchen Weg geht man. Allen recht machen kannst du es eh nicht. Und wie gesagt, finde jetzt gerade bei meinen Sachen, die, da wiederhole ich mich, finde ich, gibt es jetzt nichts, wo ich sage, oh, das hätte ich mal lieber nicht gesagt. Im Gegenteil, eher so Sachen, wo ich sage, das waren so politisch angehauchte Themen, die ich heute vielleicht anders schreiben würde, weil ich heute einen anderen Mindstate habe.
Es verändert sich ja auch. Ja, und das meine ich auch damit, dass man sich informiert darüber und Sachen einfach nicht mehr so blindlings heraussagt, sondern auch weiß, das kann ich sagen und das nicht, das kann ich auch rechtfertigen oder vertreten und das nicht. Und ich will nicht legitimieren, dass man über irgendwas lachen darf, aber
das geht eh nicht. Also ich meine, am Ende dürfen wir dann, am Ende kannst du dann nämlich über gar nichts mehr lachen. Also man lacht ja auch über Dinge. Ist ja nicht so, dass man immer, dass jetzt alle den super intelligenten Humor haben, wo miteinander gelacht wird. Das ist zwar immer schön gesagt, aber eigentlich die größte Teil der Gags, da geht es um Klischees. Sagen wir mal Klischees, nicht Vorurteile, sondern Klischees oder wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich kenne auch einen Haufen Ossi-Witze, natürlich verallgemeinern die extrem viele Eigenschaften, wo ich sage, ey, da fühle ich mich jetzt nicht an, ich bin jetzt nicht rechts, aber mein Lieblings-Ossi-Witz ist, was macht die Mutti, wenn sie ins Kinderzimmer geht? Nach dem Rechten schauen. So, weißt du, und damit komme ich auch klar, ich fühle mich aber lustigerweise, oder nicht lustigerweise, ich fühle mich aber trotzdem getriggert jedes Mal, wenn dann so ein Bashing kommt von wegen so, naja, dann am liebsten hier um Sachsen eine Mauer drumherum machen, das sind die ganzen Idioten, also da verunglimpft man ja dann auch einen Haufen Leute, die cool sind, die sich, was weiß ich, gegen
aber fühlst du dich dann auch davon angegriffen?
Ja, irgendwie schon, ich weiß nicht warum, natürlich bin ich nicht damit gemeint, ich bin jetzt eh nicht so der riesige Menschenfreund, so wo ich sage, also ich mache das dann tatsächlich nicht an Geschlechtern oder an Herkunft fest, sondern so, ich bin ja in Grünau auch aufgewachsen. Ich habe auch Leute im Bekanntenkreis gehabt, die halt Faschos waren. So, und ich das ist zwar dann nicht beliebt so, aber natürlich bin ich mit denen auch, mit auch Leuten da zurechtgekommen. So. Also, und ich habe danach, wo ich Wohnungswechsel hatte, also ich war jetzt niemals, um das klarzustellen, ich war jetzt niemals in irgendeiner politischen Organisation oder hab denen zugestimmt. Ich war schon auch in meiner Grünauer Zeit schon Hip-Hopper und links eingestellt, so, also ich fand das nicht in Ordnung, aber ich kannte natürlich aus vom Fußball oder vom alleine schon Klassenkameraden, die quasi dann halt irgendwann Faschos wurden, so, weil es
hast du dann denen dann auch Stirn bieten können, oder?
Nein, du bist da, also da bist du in einer ich muss ja überlegen, da war ich 14 oder so, also da erstmal brauchst, also du bist erstmal in der Minderheit, so, ne, und du gehst natürlich dem soweit es geht, aus dem Weg, weil das sind jetzt keine Leute, die sich mit dir über Politik unterhalten, sondern das sind halt Schläger. So. Mhm. Und später dann war ich tatsächlich, wo ich dann in so einem Alter war, wo ich mich mit Politik auseinandergesetzt habe, so war ich natürlich auch ganz klar links, aber auch da bist du dann auch mehr oder weniger reingeboren, weil du quasi durch Hip-Hop gehörst du auf dem Dorf zum Beispiel oder auf dem Land natürlich auch zur Minderheit und du sympathisierst dann auch eher mit anderen. Du bist dann mit Punkern halt irgendwie unterwegs gewesen, mit Leuten, die eben quasi nicht, also die eben nicht Fascho sind. Und das wollte ich sagen, auch da habe ich natürlich Leute kennengelernt, die scheiße waren so. Also mal dieses Schwarz-Weiß-Ding funktioniert eh nicht, wenn man das so anlegen möchte. Und deswegen ist es auch schwierig dann zu sagen, ja, alle Sachsen zum Beispiel sind Nazis oder die alle im Osten, aber es ist trotzdem ein Fakt. Und das wird jetzt wieder klar und ich finde die Zeiten jetzt auch da teilweise schlimmer als in den 90ern, vom Gefühl her. Die Provinzen, die hat man verloren so. Also die sind nicht mehr, also da gilt nicht, wir sind mehr.
Ich möchte deshalb auf einen Song hinweisen, den ich jetzt auch auf die Playlist packen möchte. Und das ist 1910 von Felix Kummer, der Kraftklub-Frontsänger, der ja auch in Chemnitz groß geworden ist, auch 89 geboren. Und in dem Song eine Geschichte erzählt von einem Faschoschläger, der ihn damals vermöbelt hat und den er ein paar Jahre später an der Tanke wieder trifft und feststellen muss, Mann, du bist eigentlich so ein armes Würstchen geworden und du warst zwar immer ein Assi und eigentlich wünsche ich dir, dass das Karma zurückschlägt und dich genau dich trifft, weil du immer schon Arschloch warst, aber du bist in einem System groß geworden, was dich eigentlich zum Verlierer gemacht hat und deshalb habe ich eigentlich eher Mitleid als Wut. Oder beziehungsweise ist er in so einer Ratlosigkeit über Gefühle ihm gegenüber gefangen, weil er ihn jetzt wieder trifft und er ja ewig knast und keine Ahnung. Also so, ich glaube, es ist ein Sinnbild für ganz viele Geschichten, die damals passiert sind und in der Jugend auch aufeinandergeprallt sind und dem er jetzt wieder begegnet. Habt ihr den Song gehört zufällig? Ja. Ich packe den auf jeden Fall auf die Playlist und ich finde den richtig stark. Das ist das erste Kummer-Release. Genau, den packe ich auf die Playlist. Außerdem war ich auf dem wunderschönen Kosmonaut-Festival, was ja auch von den Kraftklubs initiiert ist, genauso wie das Wir sind mehr und Kosmos Chemnitz, was jetzt gerade wieder stattgefunden hat in Chemnitz. War jemand schon mal auf dem Kosmonaut-Festival?
Ich werde da auch nicht eingeladen.
Scheiße. Ey Felix, das ist der Aufruf. Wir brauchen nächstes Jahr, weil Bomber haben ja auch gespielt und Schacke letztes Jahr. Und also spricht jetzt eigentlich nichts dagegen.
Nee, kann zumindest nicht inhaltlicher Natur sein.
Es ist ganz, ganz... ganz, ganz wunderschön da und die haben immer einen geheimen Headliner jedes Jahr und da gibt es vorher so ein Wettbüro, wo die Gäste auch drauf wetten können, wer das ist und so. Und dieses Jahr war es halt wirklich, und wir haben es alle so mit Freude erlebt, dieses Jahr war es einfach Scooter. Wie geil ist, dass man einfach random in so ein Scooter-Konzert reingeworfen wird und wir dann einfach eine halbe Stunde auf Jumpstyle durch die Menge getobt sind. Es war so ultra gaggig, wirklich, also dieses Konzert, diese... Er ist ja eine Parodie von sich selbst eigentlich. Er wird jedes Jahr jünger, so richtig Benjamin Button-mäßig, also H.P. Baxter. Mhm. Und er schwankt dann immer zwischen, na, habt ihr gedacht, dass wir der Überraschungsgast sind? Und dann, Wicked! Und mit so 100 Echos und so. Es ist sau lustig gewesen. Also ich hatte auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende und einen sehr schönen Gig dort. Danke an die Kraftis und möchte jetzt den Felix Kummer-Song auf die Playlist packen.
Yes, ich habe noch Der Stein von Moloch Dilemma, mein Lieblingssong von dir, weil es deine weiche Seite mal zeigt. Dann hast du noch Das Biest mitgebracht, deine neue Single.
Das könnte man auch so schön missverstehen.
Ich habe Das Biest mitgebracht.
Jussi, du hast noch einen Track, noch einen Deutschie.
Ich habe noch einen Track mitgebracht und zwar, jetzt muss ich erstmal auf die Liste gucken. Ach ja, von Titel und Donatello. Paranoia von der neuen Ratzen und Drin, also ist es ein Mixtape?
Die finde ich super.
Ich finde es auch geil.
Habt ihr erst vor kurzem entdeckt?
Also gerade in dieser Kombination, sonst könnte einem Titles Stimme manchmal vielleicht so ein bisschen auf den Sack gehen, aber in dieser Kombo mit Donatellos Rap finde ich es extrem stark. In dem Song geht es auch so ein bisschen um Paranoia, Graffiti, Polizeigewalt und dass man auch ständig irgendwie denkt in der Bahn, jo, da sitzt irgendwie ein Controletti und da sitzen die Bullen und warten auf mich. Also es ist schon ein bisschen, er hat mich ein ganz kleines bisschen an die Kifferfilme erinnert, über die wir manchmal sprechen, die du so ein bisschen kritisch siehst, dass man so schnell paranoid wird, wenn man ein bisschen zu viel kifft. Daran erinnert mich dieser
Drogen?
Song.
Was?
Nee. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Nee, gerade.
Schon sehr lange.
Schade.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, so, ne? Ich vermisse das so ein bisschen. Ich habe jetzt, glaube ich.
Ich glaube, du wärst auch entspannter, wenn du mal wieder einen durchziehen würdest.
Ich habe 4 oder 5 Jahre nicht mehr gekifft und muss echt
was
sagen.
Ist CBD?
Ich weiß es nicht. Guck mal, das Problem ist folgendes. Als ich aufgehört habe zu kiffen, da habe ich 2 Wochen vorher einen Joint geraucht und bin dann extrem krank geworden. Ich hatte richtig schlimm pfeifisches Drüsenfieber. Also volle Wucht mit allem, was man sich so vorstellen kann. Und das hat sich bei mir irgendwie auf den Mund gelegt, sodass ich komplett einen wunden Mund, wunde Lippen hatte und halt nachts blutüberströmt im Gesicht aufgewacht bin, weil einfach alles kaputt war. Und die Ärzte konnten mir halt nicht helfen, weil es halt ein Virus, ne? Und es hieß halt, du musst halt einfach chillen und zu Hause bleiben und halt nichts machen. Und also Epstein-Barr-Virus heißt das. Und dann habe ich irgendwann mal gebetet und habe halt gesagt, lieber Gott, bitte mach mich frei von diesem Scheiß und ich werde nie wieder kiffen. Und am nächsten Tag ist dann was sehr Eigenartiges passiert. Und dann bin ich am Tag darauf zu so einem Heiler gegangen. Und dann am darauf folgenden Tag konnte ich halt das erste Mal seit 2 Wochen wieder laufen. Und dann war ich halt innerhalb von 24 Stunden wieder gesund. Aber auf jeden Fall bin ich so ein bisschen mit Hass erfüllt über mich selbst, über diesen Schwur, weil natürlich werde ich irgendwann mal wieder davon gesund. So, was soll das?
Gut, ich kenne aber den Wunsch so, ich würde alles ablegen, wenn ich jetzt einfach wieder fit werde oder weiß, was ich habe.
Es war halt so schlimm, ich konnte halt, also sogar Augen aufmachen hat halt wehgetan, ich konnte nicht essen, also es war einfach alles so scheiße. Und seitdem habe ich nicht mehr gekifft und bin halt so, geht jetzt CBD? Aber ich kann ja in diesen Diskurs mit Gott nicht gehen, weil er antwortet meistens nicht. Schade.
Oder irgendwie so, ich meine, könntest du ja auch so eine Alternative machen, wo du sagst, ist nicht gelogen, aber so wie zum Beispiel Kekse fressen.
Nee, ich glaube, da würde ich mich, ich weiß halt auch nicht mehr genau, was mein Schwur war. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt hieß, ich rauche nie wieder einen Joint oder ich werde nie wieder
Drogen nehmen.
Nee, also das war es auf jeden Fall nicht. Werde nie wieder auf Arabisch heißt Haschisch konsumieren. Wie heißt das denn?
Na, Haschisch.
Krass.
Weed. Ach so.
Weed, danke schön. Wie heißt das denn auf Deutsch? Weed. Ich werde nie wieder Weed konsumieren. Weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, ich vermisse es. Ich bin gestresst. Liebe Freunde, sagt mir, was ich tun kann. Schreibt's in die
auf
Kommis.
Auf jeden Fall, gehen Moloch Dilemma schon. Baldrian. Deshalb packe ich jetzt den letzten Song auf die Playlist. Das ist ein Beat von einem Beat-Sampler, der heißt Cosmic Void. Ist jetzt neu rausgekommen. Da sind sehr, sehr viele gute Produzenten beteiligt. Robot Orchestra, Frank Sinatra, mit dem du ja auch viel zusammengearbeitet hast. Talky Talk, Dexter, Two It One. Ewig viele Leute, die auf diesem Sampler verewigt sind. Und der Beat, den wir jetzt hören, ist von Funky Notes und der heißt Tipsy Tank.
Der kommt aber erst im nächsten Blog.
Oh shit. Vergesst, was ich gesagt habe. Bis gleich.
Bis gleich.
Wir sind zurück. Ich würde gerne Morlock Dilemma darauf ansprechen, dass er aus meiner Sicht der deutsche Action Bronson ist.
Oh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt beleidigt,
nein,
Sex der Körper für
nein,
Filme.
Nein. Es geht mir so ein bisschen um dieses Schlemmende. Denn tatsächlich geht es mir darum, dass du mir Kapern beigebracht hast.
Ja. Und zwar nicht die Früchte, sondern das Erobern von Schiffen. Sorry, ich unterbreche dich nicht mehr, aber der war
das
zu gut.
Das ist der schlimmste Altherrenhumor, den wir je in der Sendung hatten.
Und dafür will ich aber auch jetzt einen Begriff haben. Ich fühle mich langsam hier mit meinem Alter diskriminiert. Ich bin gerade mal Ende 20, ja. Ich habe nur harte Jahre hinter mir, die Furchen ins Gesicht gemeißelt haben.
Und vielen Dank fürs Kapern introducen. Morlock Dilemma hat mir mal eine Spaghetti Bolognese gekocht. Das ist echt locker schon, ich glaube, das ist bestimmt fast 10 Jahre her. Kann das sein? Hast du da schon in Berlin gewohnt?
Nee. Aber so 8 Jahre.
Okay. Und Spaghetti Bolognese. Und dann war die Frage, isst du Kapern? Und ich habe mich geschämt, Nein zu sagen. Also habe ich einfach Ja gesagt. Dann war das die beste Spaghetti Bolognese, die ich in meinem Leben gegessen habe. Du bist ein guter Koch.
Danke.
Kannst du nicht... mach doch so auf... Action Bronson, mach mal so ein Kochbuch für uns.
Ja gut, das ist da so viele Gerichte. Also meine Spaghetti Bolognese ist tatsächlich sehr berühmt. aber Kapern kann man, um da nochmal drauf zurückzukommen, mache ich echt sehr, sehr an sehr viele Sachen ran.
Ich auch.
Ich mache zum Beispiel Rührei mit Lachs, also mit geräuchertem Lachs und Kapern und einem Hauch Dill.
Ich hasse Dill.
Und einer einer Messerspitze Cayenne-Pfeffer. Das ist ja gut. Oder an so Salate mache ich das auch ständig.
In meiner ganzen Familie isst niemand Kapern. Ich bin auf jeden Fall die einzige Kapernliebhaberin. Ich glaube, wir müssen mal wieder... Isst du Kapern, Josi?
Nein.
Ja, ist vielleicht so ein bisschen wie mit Koriander. Da kannst du,
oh,
das kannst
Koriander
du nur lieben.
Lieb ich
das
auch.
Kannst du nur lieben oder hassen. Es gibt Leute, die mögen es nicht, weil es nicht schmecken.
Koriander mögen oder nicht mögen, ist tatsächlich eine genetische Frage.
Genau.
Es gibt Menschen,
die schmecken das wie Seife.
Genau.
Das ist crazy.
Ich glaube, die Menschen, die Koriander mögen, denen fehlt ein Gen.
Da möchte ich jetzt auch mal was dazu sagen. Ich war gerade im Urlaub auf Griechenland. Hör mal auf, dir so traurig deine kleinen Äuglein zu reiben jetzt.
Oh, nee, ich bin müde, sorry.
Man muss halt wissen,
wie es ist halt jetzt nicht mehr, aber ich bin halt schon echt zeitig wach. Ungewöhnlich früh für mich. Ich bin eher so der Nachtmensch, der Eulentyp.
Nachtmensch im Tiefschlaf, wenn die anderen
aber
wach
es ist nicht,
sind.
Aber es liegt nicht an euren Fragen oder an den Themen. Also fühlt euch nicht geismt von mir hier, was auch immer. Einfach irgendein Ism davor.
Dahinter. Ich bitte dich.
Was wolltest du sagen zum Thema?
Also ich wollte sagen, dass ich im Urlaub war auf Griechenland und die haben extreme Mückenplagen dort auf den Inseln. Und ich war mit einer Gruppe von Leuten und ich war die Einzige, obwohl alle anderen mit Autan eingesprüht waren, die nicht gestochen wurde. Und das fiel mir ein, weil du jetzt gerade schon wieder gesagt hast, da fehlt Leuten ein Gen, wenn sie denken, dass Koriander wie Seife schmeckt. Ich glaube, irgendwas stimmt in meinem Körper nicht, dass ich noch nie in meinem scheiß Leben. Naja, ich glaube ja nicht.
Aber deine, also ich sehe ja die Mückenstiche auf deinen Beinen.
Nee, das sind, also meines Erachtens sind es keine Mückenstiche, sondern ich bekomme das immer, wenn ich zu viel in der Sonne bin.
Ach so.
Ja, aber die anderen wollen mir einreden, dass ich gestochen wurde.
Ich glaube schon, dass das Mückenstiche sind. Ich glaube aber, dass dein Körper kein Histamin dahin schickt, weil das, was im Körper juckt, ist ja Histamin.
Deswegen, du bist auf jeden Fall hier die Apothekenumschau-Abonnentin.
Die lebende Apothekenumschau, Helene Fares, ja.
Nee, warte, ich muss dazu echt noch einen wichtigen Fact erzählen.
Nein, das finde ich auch witzig, weil dann können wir die Wissenschaftsrubrik heute weglassen, weil du eh schon die ganze Zeit so viel Knowledge droppst.
Ja, wirklich eine Wissenschaft? Wann war die beim letzten Mal? Worum ging es da?
Da hatten wir die noch nicht.
Ja. Der Körper schickt Histamin an die Stelle, wo das Gift gedroppt wurde. Und das Gift von der Mücke wird ja nur da reingeschossen, damit das Blut nicht so schnell gerinnt, damit die halt möglichst lange saugen und dann auch ihren Rüssel wieder aus der Wunde rausziehen können und nicht da stecken bleiben. Auf jeden Fall, Antigift des Körpers ist Histamin. Das ist, wie ich in Erinnerung habe, ein Protein und Proteine sterben so ab 50, 60 Grad ab. Das heißt, wenn ihr wollt, dass euer Mückenstich aufhört zu jucken, müsst ihr da mit etwas sehr, sehr Heißem drauf.
Es gibt diese heißen Stifte. Ne?
Genau, das habe ich immer dabei, außer heute und meine Mückenstiche machen mich irre. Aber, ja, das ist jetzt Schleichwerbung,
ne? Ich glaube, ich habe so Sonnenallergie-mäßig.
Ich habe so, ich mache da immer Speichel, also ich mache ein bisschen Spucke drauf.
Und weil der sehr heiß ist, ne, der Speichel.
Ja.
38 Grad.
Nee, ich musste mir natürlich jetzt hier bei so Sachen wie Rüssel rausziehen und Hitzestift ganz schön auf die Zunge beißen, damit ich schon wieder, nicht schon wieder.
Weil hast du nicht vorhin gesagt, du hast ja keinen infantilen Humor?
Nee, ich habe nicht gesagt, ich habe nicht, aber ich weiß ihn einzusetzen. Deswegen habe ich hab ja nichts gesagt.
Ach so.
Aber ich glaube, das hat auch irgendwas Neutralisierendes.
Echt? Also, Speichel? Aber
so was Desinfizierendes, glaube ich.
Ja, ich spuck da nicht drauf.
Ich glaube, man müsste, wenn, dann drauf urinieren. Weil Urea ist ja super gesund für die Haut.
Ja.
Kannst du machen, wie du willst. Das habe ich mal gehört bei Quallenstichen. Also ich weiß nicht, wie das heißt dann, Quallenstichen. Da soll Urin gut sein. Ist egal. Also dann lasse ich es, glaube ich, lieber brennen.
Nee. Ich hatte mal eine Freundin und die wurde von der Wespe gestochen und ihr Vater war Arzt. Und sie war der festen Überzeugung, ich war noch sehr jung. Und ich möchte dazu sagen, sie wurde am Fuß gestochen, an der Unterseite ihres Fußes. Und sie war der festen Überzeugung, und wenn ich eine gute Freundin bin, saug ich ihr jetzt das Gift aus dem Fuß mit meinem Mund. Und weil sie gemeint hat, ja, mein Vater ist Arzt und der weiß das und du musst das jetzt machen, habe ich 12 oder so, habe ich ihr also aus ihrem Fuß ihr Wespengift rausgesaugt, was natürlich total sinnlos ist, weil dann hatte ich es ja in meinem Mund.
Ja, du kannst
ja ausspucken.
Ja, stimmt, aber ist das wirklich so ein, also ist das ein Freundinnen-Move?
Ja, würde ich safe machen. Ich würde auch immer sagen, lieber habe ich den Schmerz als meine Freundin.
Ja, aber das Gift aus dem Fuß, versetzt euch wirklich mal, stell dir mal vor, Falco würde jetzt was ins Fuß stechen und er sagt mir eine gute Freundin.
Falco ist ja nicht meine Freundin.
Ja, aber ist ja unser Kumpel.
Füße. Also wenn die Person, sei es jetzt Falco oder eine andere Person, sich den Fuß waschen würde, bevor ich ihn... Warte mal, nee, dieses Gespräch geht.
Das muss ja schnell gehen, das Gift muss ja schnell aus dem Körper raus und so. Ich fand das ganz schön, im Nachhinein gesehen, ganz schön schwierig, dass ich das machen musste. Ich habe mich da irgendwie benutzt gefühlt.
Problematisch.
Die andere Frage ist, seid ihr so gute Freunde, dass wenn sie eine Wespe verschluckt und gestochen wird, dass du einen Kehlkopfschnitt machen würdest?
Oh shit.
Das hat ja nicht so niemand zu tun. Ich hätte voll Schiss.
Ja,
aber ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht, weil ich letztens einen Film gesehen habe, Nachtzug nach Lissabon. Und da wird nämlich genau das praktiziert. Schneidet er das auf und dann nimmt er das Innere eines...
Da würdest du sie umbringen, wenn du das dort schneidest, wo du gerade gezeigt hast. Du musst hier, du musst unter dem Kehlkopf.
Und dann hat er das Innere eines Kulis genommen, ja, wo man so durchpusten kann, da reingesteckt und da durchgeatmet.
Ach so, ich dachte, man muss immer das rausnehmen und dann das, wo man...
Wow.
Stell dir mal vor, jemand hält sich hier an unsere Übelzahl.
Hey, das ist sehr gut, dass ihr... Macht nochmal diese Physik-Pro-Seite auf und dann lest euch alles durch, bevor ihr irgendjemand anfasst oder dran rumsaugt.
Aber du wirst es jetzt sofort, oder
na,
was?
Na klar, unterm Kehlkopf, da wird nichts rausgenommen. Genau, sondern hier einfach in diese hohle
und mit was
hohle Stelle.
Du da rein?
Na, du, da so eine, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, was du gerade gesagt hast, hier ein Kuli.
Aber mit was schneidest du es auf? Erstmal ganz normal handelsübliches Messer.
Mit Messer halt, ne? Ich glaube, die Haut, die da ist, die ist nicht so wahnsinnig, also dass du da verblutest oder so.
Aber da kannst du ja nicht schneiden, du kannst ja nicht mit einem Messer Haut aufschneiden. Dann
du musst ein Loch reinrammen.
Genau, du musst halt reinrammen.
Oder halt, oder du machst halt einfach ein Kreuz. Ja. Also das ist quasi.
Hey, ganz ehrlich, die Haut da ist so flexibel, da kannst du auch nicht mit dem Messer einfach nur so lang. Das geht ja nicht auf.
Kannst du auch jemanden Hals durchschneiden. Also
das hatte der aber damals gemacht, so ein bisschen angeritzt und dann diesen Kuli in dem Film.
Ich
und dann damit beatmet.
Können wir wieder aufhören? Das finde ich ganz ekelhaft. Ey, es haben bestimmt jetzt auch schon 50
also,
Leute
die Frage ist beantwortet, wir können es nicht.
Gut, aber ihr habt mit dem Naturscheiß angefangen hier. Ich wollte hier nur mal was sagen, wie wir dürfen. Herzbube, 2.8.
Da dürfen wir gar nichts mehr sagen. Aber ganz kurz. Leute, ihr müsst euch diesen heißen Stift nicht kaufen, der ist nämlich echt teuer. Ich bin früher immer mit einem Löffel und einem Feuerzeug durch die Gegend gereist. Und damit kann man sich einfach den Löffel immer so ein bisschen heiß machen. Und dann, andere Seite kann man das aufmachen, glaube ich.
Danke.
Und dann, doch die hier.
Nee, jetzt möchte ich bei dir, erzähl doch bitte.
Und dann kann man das damit auf den Mückenstich drauf. Und das ist noch viel billiger. Ein Löffel und ein Feuerzeug.
Aber nicht für Leute, die sowieso prädestiniert sind für Hero.
Ich glaube, ich nehme dann einfach weiterhin das Mückenspray.
Nee, das ist schlecht für die Umwelt.
Pff, Alter, die Umwelt hat angefangen, mich mit dieser Mückenplage heimzusuchen.
Ey, ganz ehrlich, diese scheiß Kriebelmücken, die es jetzt gerade gibt, die gibt es nur in dieser übelsten Masse. Das sind Dinger, die sehen eigentlich aus wie Wespen, aber klein und dünn.
Ach stimmt, die machen aber so Blasen, wa?
Die beißen ein Loch in deine Haut und trinken dann aus diesem Pool von Blut. Währenddessen schießen die da ihr Gift rein, damit das eben nicht gerinnt, wie vorhin schon erzählt. Und davon kriegt man aber eine riesige allergische Reaktion, wenn man die falsche Blutgruppe hat. Ich weiß aber nicht, welche. Ende der Geschichte ist, die gibt's jetzt nur in dieser Masse, weil unser Winter nicht kalt genug war und die nicht alle verreckt sind. Ergo, Erderwärmung. Boom.
Aber... ich werde davon nicht gestochen das oder reagiere nicht darauf.
Also interessiert sich auch einfach nicht.
Nee, juckt. Alles, was mich nicht betrifft.
Okay.
Ich möchte noch mal ein bisschen über dein Album sprechen.
Also soll ich jetzt öfters jetzt mit dem Flugzeug fliegen oder nicht? Ich habe das noch nicht so kapiert.
Nein.
Was macht jetzt hier lange Winter und Kribbelmücken-Apokalypse?
Wir müssen mehr Bäume pflanzen.
Genau, damit die Seidenspinnerraupe...
Damit die das CO2 auf...
Damit die schön
aufnehmen für
Nistplätze
uns.
Hat. Machen wir das.
Aber wir reden jede Sendung über Umweltvergehen. Aber ich wollte eigentlich noch mal über dein Album sprechen, weil das ist ja das geringere Übel. Das kommt am 2.8. raus.
Genau.
Und heißt Herzbube.
Also wenn ich die Wahl habe zwischen Klimaerwärmung und dem Tod von Millionen von Küstenbewohnern und dem Moloch-Dilemma-Album, ist natürlich ein Moloch-Dilemma-Album eine angenehme Alternative.
Und du befindest dich auch in einem kleinen Dilemma, denn du hast... Mann, wenn wir die nicht so aufpushen würden, wäre das jetzt einfach hier wie so ein heißes Messer durch ein Stück Butter. Wäre es jetzt einfach weitergegangen, aber nein. Weil du sagst, du hast einen Post abgesetzt, in dem es darum geht, dass du dir wünschst, dass die ganzen Hip-Hop-Portale und so keine Rezensionen schreiben, sondern dass du lieber Interviews hast, in denen du über deine Tracks sprichst.
Ja, also ich habe das, es ging so ein bisschen von der Sache her darum, dass ich gesagt habe, nicht wundern, ich habe jetzt für dieses Release quasi alle Medienpartner, wie es so schön heißt, drum gebeten, keine Plattenkritik zu schreiben. Nicht, weil ich Angst habe vor dem, was drin steht, sondern eher darum, dass ich es zum einen 2019 nicht mehr so zeitgemäß finde. Du hast ja heute auch so eine Situation, wenn ein Release rauskommt, die Leute können ja reinhören durch diese Streaming-Plattform, dass man gar nicht mehr jemanden braucht, der einem das so vorkaut oder der Aufwand, den ich selber als Konsument habe, ist ja gering. Du musst nicht mehr rausgehen, du musst nicht mehr zum Plattenladen oder zum CD-Laden gehen, sondern am Release-Day kannst du dir das ganze Ding quasi für lau reinziehen und selber entscheiden, finde ich es cool oder finde ich es kacke.
Also du bist nicht mehr angewiesen zwingend auf Meinungen von großen Medien.
Genau, es ist, glaube ich, noch so ein Relikt einfach von früher so, dass man noch aus einer Zeit, wo man halt wirklich noch gesagt hat, ey, man braucht halt Printmedien, um sich irgendwie Interviews reinzuziehen, das hat sich ja eh alles verändert. Und zum anderen finde ich auch so, dass teilweise ich das Gefühl hatte, auch in den letzten Jahren, bei den letzten Produktionen, die Reviews, die ich dann gelesen habe, die waren dann entweder so voll so das so aus so einer Fanperspektive oder halt, dass ich, also ich bin jetzt eh nie jemand gewesen, wo Leute sich, also ich habe das Glück, dass die Leute da das eigentlich immer ganz gut gefunden haben, was ich gemacht habe, aber viele waren auch dabei, sich dann so ein bisschen in ihrer eigenen Schönschrift zu gefallen und ich hatte irgendwie, egal aus welcher Perspektive man es betrachtet, nie das Gefühl, irgendwie einen Mehrwert nach so einem Lesen von so einer Review gehabt zu haben. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ey, dann scheiß mal doch auf Reviews, die Leute können sich selber ein Urteil machen und vor allem können sie, und das ist so ein bisschen dann der Aufruf auch an die Fans, ich freue mich ja eher über das Feedback von den Leuten, die sich dann auch am Ende anhören und dahingehend ist es so ein Aufruf, schickt mir gerne eure Meinung zu, gerne auch kritisch, wenn er Sachen nicht cool findet. So, ich weiß, es gibt immer Sachen, die man kann es nicht allen recht machen. Ich freue mich ja dann eher drüber, mit einem Redakteur, wenn wir mal auf der Seite bleiben,
ja,
in einem Interview über die Platte zu streiten. Weißt du? Ich finde es dann an irgendeinem Punkt, also man hat es ganz oft, dann trifft man sich mit einem Redakteur, man spricht irgendwie über Gott und die Welt, es wird vielleicht mal das Album angerissen, worum geht's, wer hat produziert. Und dann liest du hinterher quasi so eine Art, die Review, wo dann drin steht, so, aber hier hat er sich dann bla bla bla, irgendein Kritikpunkt, sag ich mal, wo ich sage, ey, sag das doch im Interview.
Okay.
Weißt du?
Also du willst
was
lieber
geschieht hier?
Mit Leuten direkt sprechen?
Ja, das finde ich dann auch fairer, so sag ich mal.
Ja.
Und vielleicht bringt es ja eine kleine Debatte mit sich, wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ich dachte mir auf der anderen Seite, wenn man auch mitbekommt, wie ja, so hart wie es ist, so wie schlecht bezahlt auch so eine Musikredakteursstelle oder überhaupt diese, ich komme ja eigentlich auch aus der Ecke, wie schlecht das heutzutage bezahlt ist und wie wenig Geld man auch dann in solchen Medien teilweise dann für so eine Review bekommt. Wenn man das weiß, dann sage ich mir als Künstler, ey, ich sitze da 2 Jahre dran an so einer Platte. Ich kann schon ja auch erwarten, dass der sich damit auseinandersetzt, der dann auch ein Urteil darüber abgibt, der vielleicht auch eine Empfehlung oder eine Nicht-Kauf-Empfehlung ausspricht, sage ich jetzt mal, das muss ich erwarten können, dass der sich mehr als eine Stunde damit auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, dass er sich nicht mehr als eine Stunde damit auseinandersetzt, wenn er nur einen Fuffi oder 30 Euro für so eine Review bekommt. Und das ist eine Sache, hey, können wir gerne drüber sprechen, aber ich möchte dann meine Musik nicht davon von dir beurteilt wissen, weil ich habe mir dann zu viel Zeit und Leidenschaft reingesteckt, als dass ich dann irgendwie so eine, ja, dass ich dann so ein Resultat herausbekomme.
Also wegen dieses Review-Themas, ich versuche auf meinen Plattformen, so gut es geht, Empfehlungen auszusprechen, wenn ich was besonders gut finde.
Ist ja auch cool.
Aber ich halte mich auch aus journalistischer Sicht, außer ich finde es extrem problematisch, was ich höre, eigentlich zurück, wenn es darum geht zu sagen, ich finde etwas schlecht. Weil ich finde, am Ende des Tages ist es Geschmackssache. Auch wir Journalisten haben nur Geschmack und nicht, keine Ahnung, musikalisches Wissen von den letzten 100 Jahren mit dem Löffel gefressen. Und versuche dann einfach zu sagen, hey, ja, das und das gefällt mir, das kann ich euch empfehlen,
ja, genau,
als meine Zuhörer oder meine Zuschauer.
Wenn ich noch ganz kurz, ich finde es auf der anderen Seite, also ich gehe komplett mit, ich finde, man kann natürlich auch sagen, ey, hier übrigens mal ein richtig beschissenes Lied. Das vermisse ich ja sogar manchmal. Also diese, wie gesagt, diese Reviews ist jetzt nicht so eine Angst von wegen, oh Gott, ich könnte verrissen werden und ich habe Angst, dass jemand sagt, das ist kacke. Weil wenn du was handwerklich, also man kann ja auch objektiv entscheiden, ob was handwerklich gut gemacht ist oder nicht.
Richtig, ja.
So, und das, davor habe ich keine Angst. Und alles darüber hinaus ist ja eh Geschmackssache.
Aber
und das müsstest
ja
du dann erklären können.
In der jetzigen Zeit total schwierig, weil mittlerweile sind ja Dinge, die handwerklich einen auf schlecht gemacht sind. Also es ist ja genauso, ich muss gerade an diesen Ignorance-Style beim Tätowieren denken, wo es halt darum geht, gewollt hässliche Tattoos zu stechen, die halt einfach nur so aussehen wie das Gekrakel eines Kindes.
Aber da hast du
es
recht zu sagen, es ist halt, es sieht scheiße aus, sorry Leute.
Ja, aber
dann
das
kann
ist
er
ja,
dir ja dann.
Aber nee, nee, warte mal, scheiße aussehen und aus objektiver Sicht sagen, dass es handwerklich schlecht sind, ja, zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ja eine vermeintlich objektive Beurteilung, das ist handwerklich nicht gut. Und das andere ist ja eine Geschmackssache, zu sagen, ich finde das hässlich. Und da,
ich weiß jetzt nicht, ob die gut, bei dem Tattoo-Thema bin ich nicht drin, aber wenn die schlecht gestochen sind und auf schlecht gestochen
nee,
gemacht sind.
Nee, das ist wie ein schlechtes Piece, weil es irgendwie
der
so wack aus, genau.
Oder halt zum Beispiel jetzt, um es auf die Musik zurückzubringen, jemand, der halt im ganzen Rap-Track die ganze Zeit nur Haus-Maus-Reime bringt.
Dann ist es handwerklich wack.
Genau. Aber kann ja sein, dass es eben handwerklich nicht wack ist, weil er es nicht kann, sondern weil er oder sie sagt, dass es...
Aber das ist dann die zweite Ebene, das meine ich ja. Da geht ja der Diskurs los. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ey, das hat er sich wahnsinnig einfach gemacht und irgendjemand sagt, ja, ey, aber hier, der hat ja schon mal irgendwann ein Tape gehabt, da konnte er rappen. Ey, okay, dann kann man ja darüber reden,
nee,
aber das
oder
erste
die
Ding
Person
ist,
sagt halt einfach, nee, es ist mir halt egal, ich mache das bewusst so, weil ich will damit irgendwas erreichen.
Aber da sind wir schon mitten in der Diskussion drin und das ist doch völlig in Ordnung und mehr verlange ich ja gar nicht. Wenn du in deiner Sendung oder in eurer Sendung sagst, ey, übrigens, hier haben wir auch mal einen Song, den ich richtig scheiße finde, weil der scheiße gemacht ist und dann kommt der Künstler vielleicht wutentbrannt auf euch zu und ihr habt plötzlich dann aber eine Sendung und ihr habt einen Diskurs und erklärt das und dann kommt man vielleicht an den Punkt, dass er sagt, ey, aus dem und den Gründen will ich das so und so. Aber so weit kommt man ja teilweise
gar
nicht.
Meinst du, das ist mit Rapper-Egos möglich?
Damit müssen die zurechtkommen. Also, klar, ja. Aber es ist was anderes dann wiederum, so eine einseitige, deswegen weggehen von dieser klassischen Plattenkritik, diese einseitige, dieses Album so und so ist jetzt handwerklich gut oder ist handwerklich schlecht oder ich finde es persönlich kacke. Das ist eine einseitige Kommunikation, die ich dann halt für 2019, 2020 halt überholt finde.
Wahrscheinlich wird es auch Redakteuren schwerer fallen, von Angesicht zu Angesicht.
Genau,
mal,
und das ist aber
meine
eine Sache,
ehrliche
die kann
Meinung
man,
zu sagen.
Es ist
einfacher, das runterzuschreiben.
Eben,
Verriss.
Völlig deiner Meinung, aber auch da kann man ja auch dahingehend fordern. Also ja. So dieses, ich bin natürlich in einer bevorteilten Lage, das ist keine Kritikpunkte, derer ich mich stellen müsste, aber wie oft hat man das gehabt so, dass man auch oder irgendwann ist mal so ein Leitsatz gefallen, schreib halt die Sachen so, egal ob Interview oder Review, als ob du es dem ins Gesicht sagst. So.
Ganz ehrlich, finde ich tatsächlich auch viel angenehmer, das einer Person ins Gesicht zu sagen, weil ich dann auch die Reaktion direkt bekomme, weil wenn ich das jetzt einfach nur so ins Internet rausschreie, muss ich ja damit rechnen, dass ich im Internet zurück angeschrien werde und im Internet zurück angeschrien werden ist halt immer
Caps Lock-Taste.
Riesen, ja genau, genau. Erstens das und zweitens, da hast du ja als Journalist auf jeden Fall die Arschkarte gezogen, weil du ja die Fanbase des kritisierten Künstlers hinter dir herziehst. Genau das gleiche hatte ich ja erst letzte Woche mit Shireen David, bei der ich ja eigentlich ein paar Tage vorher die Flagge auch extrem hochgehalten habe, auch in der Sendung und gesagt habe, dass die genauso ernst genommen werden soll wie jede andere Rapperin und jeder andere Rapper auch.
Wenn man die ernst nehmen mag, die Rapper.
Genau, wenn man, also ich sag ja genauso ernst wie alle richtig. Anderen auch, ja. Und dann ja zwei, drei Tage später was passiert ist, was nicht so ganz geil ist, nämlich, dass sie sich halt für ein Musikvideo extrem dunkel hat bodypainten lassen. Und also es war halt nicht mal mehr Soli-Bräune und nicht mal mehr zehnmal Soli-Bräune, sondern es war halt echt ganz offensichtlich ganz viel dunkles Bodypainting, hat sie auch selber in einem Interview dann gesagt.
Aber war das, hatte das zum Beispiel irgendeinen Hintergrund für den Song oder das Video?
Nee,
es war einfach nur stylisch.
Genau, sie hat sich darin einfach sehr gefallen und sieht es auch immer noch so. Und da habe ich halt zum Beispiel auch im Internet, weil hier ist es natürlich so gegeben, Shireen David ist jetzt keine Person, die bei uns wahrscheinlich in den Podcast kommen wird, dass man sich da von Angesicht zu Angesicht darüber unterhalten könnte. Auf jeden Fall habe ich da Blackfishing und Blackfacing kritisiert, wobei Blackfacing in dem Moment eigentlich nicht unbedingt das Problem ist, weil sie das ja nicht parodisiert, sondern Blackfishing sich mit, ich sag mal, schwarzen Merkmalen und das packe ich jetzt in Anführungszeichen, weil das gibt es ja eigentlich in dieser Form nicht, geschmückt hat, um sich Kredibilität oder eben diese Schönheit, die schwarze Frauen haben, anzueignen. Und das ist ja total schwierig. Und da habe ich natürlich auch, das war mir aber durchaus bewusst, als ich das gemacht habe, eine Horde 14-jährige Girls auf mich gehetzt, die ja ihre Fangemeinde sind. Und
was haben die gesagt zu dir? Haben die dir gedroht?
Ja, die,
ich fahr da hin.
Nee, gedroht wurde mir nicht, aber mir wurde ja, halt diese ganzen typischen sehr infantilen Beleidigungen so. Was soll das? Du bist ja nur neidisch auf die schöne Hautfarbe oder nur weil du nicht so viel Geld hast oder ja, halt so schöne Begriffe, die jetzt ich aus Political Correctness Gründen nicht nennen werde.
Nur zwei.
Aber es war krass, weil echt, es waren ganz viele kleine Girls, die mich halt an...
Ja eben, und wo ist da die Verantwortung? Warum muss ich mir immer... Nein, aber jetzt mal im Ernst, die züchten teilweise so richtig kleine, ignorante...
Ja, nee, ey, ganz ehrlich, das ist natürlich ein ganz großes Problem und man kann auch die Verantwortungslosigkeit von einer 4,5 Millionen Followerin-Person im Internet an kreiden, wenn es darum geht, was hast du da für ein Body-Image, was du da
vermittelst? Ja, genau, ich wollte nämlich gerade fragen, weil ich bin bei solchen Themen und auch bei solchen Personalien komplett raus. Das ist schon die so eine YouTuberin, die so sagt, übrigens, ich habe letzte Woche diese Creme gekauft, wenn ihr den Rabattcode eingebt, dann kriegt ihr das.
Und also
dann
das mit Creme und Rabattcode weiß ich nicht, aber halt ganz offen auch über operiertes Körper und sowas.
Ganz im Ernst, so nichts gegen die Frau persönlich so, aber dann verstehe ich nicht, warum wird immer so eine Sexismusdebatte bei irgendwie Battle Rap aufgemacht?
Weil es um Selbstbestimmtheit geht. Also es ist ja in Ordnung.
Klar, aber
aus meiner Sicht,
die Ursachen oder die, es ist jetzt nur eine Theorie, aber ich glaube, den Einfluss, den so eine Person auf eine ganze Generation von kleinen Jungen,
ja,
ist wahrscheinlich um einige
aber da würde
Prozente
ich ihre,
größer als mein Einfluss auf diese Leute.
Genauso würde ich ja zu ihr sagen, hey, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber mach mal, weil Selbstbestimmtheit. Weißt du, genauso sage ich ja zu dir, hey, ich finde das schwierig, aber mach mal, weil Kunstfreiheit. Verstehst du, was
genau,
ich meine?
Genau, natürlich, ich meine, das ist ja jetzt auch keine Kritik, die ich an dir jetzt bringe. Ich meine so generell, ich habe halt, ich bin grundsätzlich entspannt, was die Thematik betrifft. Ich meine, ich stelle mich ja auch Kritik, aber habe ich trotzdem manchmal so das Gefühl, so natürlich, wenn man halt irgendwie das F-Wort in meinem Text droppt, ist es natürlich auffälliger und leichter, dann fällt leichter, da drauf zu zeigen und von wegen zum Thema Verantwortung oder man sei jetzt ein schlechtes Vorbild für irgendwie Heranwachsende oder keine Ahnung.
Ja.
Aber ich finde, bei dieser Art von Entertainment, nenne ich es jetzt mal so, und da meine ich jetzt eher so diese ganze YouTuber-Geschichte, finde ich es ja eigentlich viel, also die Auswirkungen sind doch da viel mehr
messbar.
Ja, aber
dann müssen wir halt bei Nicki Minaj und Cardi B auch anfangen.
Nee, von mir aus, man dreht sich halt dann irgendwann im Kreis, weil wo fängt man dann an, weißt du?
Ja.
Aber das werden wir heute natürlich nicht klären. Natürlich. Aber wir sind natürlich an einen interessanten Punkt gekommen,
Was machst du eigentlich für ein Body-Image?
Was heißt das denn?
Naja, was bringst du denn den Kids bei, was Body-Image und Selbstliebe betrifft?
Ich sage denen, auch wenn die Trommel wächst, liebe dich selbst. Sehr und gut. Umso mehr gibt es von dir selbst.
Möchte
zu
bitte einen Song genau zu diesem Thema.
Ey, ich meine, dafür hab ich die wunderbaren Videoclips, in denen ich mich immer von meiner besten Seite zeige und auch nicht davor scheue, den Verfall oder den. jetzt drehe ich mich selber hier rhetorisch im Kreis, aber den natürlichen Verfall zu präsentieren in all seinen schonungslosen Facetten.
Wir machen mal noch eine Ausgabe würdevoll altern im Hip-Hop.
Ja, okay, aber bitte nicht, also dieses Image.
Da laden wir dich aber nicht ein.
Nee, genau, das ist nämlich wichtig, weil ich bin noch jung geblieben.
Bist du auch.
Wir laden wieder ein, Mann. Ich will jetzt echt ganz viele böse Sachen im Kopf, aber ich will es nicht sagen, weil es einfach.
Nein, Falk Schacht, ganz normal.
Ja, wollte ich auch sagen. Aber
also nur weil er ist halt, aber nee, aus dem Grund, weil Falk, muss ich ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher stand der immer unter Videos von Falk, in welchen Jungbrunnen der gefallen ist. Also der ist ja, ich weiß nicht, wie alt Falk ist, aber lass ihn mal 45 sein, der sieht auf jeden Fall ja auch nicht so alt aus.
Der kann eh drauf scheißen, weil der hat ja auch Legendenstatus durch alles, was er gemacht hat und durch alles, was er weiß, der kann auch drauf scheißen, wenn Leute sagen, er ist alt geworden.
Die Leute sollten sich auf jeden Fall, ich sage immer, das beste Beispiel in solchen Geschichten ist halt Jay-Z. Wie alt ist der?
Bestimmt 50.
Ey, den hatte ich vor 2 Jahren in New York gesehen, beim Live-Auftritt so. Alter, der hat so eine Ausstrahlung, so eine, wo ich auch immer sage, ey, klar ist Hip-Hop in irgendeiner Weise eine Jugendkultur, aber das ist nicht gleichzusetzen damit, dass man da nicht irgendwie also dass es endet mit 30 oder so, dass du dann nicht mehr die Amis
ja, das
beweisen, dass es halt einfach eine Kultur
ist. Die Amis beweisen
das,
ja, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, in 10 Jahren noch Hip-Hop aufzulegen,
nee,
aus heutiger Sicht.
Aber
als
du, vielleicht
Frau.
Bist du da noch Also ich glaube nicht, dass du dann wieder, ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast, aber dass du irgendwas Hip-Hop-Fremdes gemacht hast oder dass du dann nichts machst, sondern dann bist du vielleicht nicht mehr, ich kann mir das auch nicht vorstellen, diesen Lifestyle in 10 Jahren noch zu führen im Sinne von bis früh um 3 am Merch-Stand und dann nächsten Tag verkatert mit zurück und so, sondern ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dann irgendwie so ein Break habe, wo ich sage, okay, das war's jetzt also mit meinem Hip-Hop-Leben. Ich bin dann jetzt mal ich werde Winzer. Letztens habe ich das nämlich behauptet, dass ich Winzer werde. Obwohl, doch, Winzer werde ich vielleicht doch noch, aber
das ist auch so geil.
Hip-Hop-Winzer.
Gibt's denn Hip-Hop-Wein?
Nee, also furchtbar. Es gibt alle möglichen Weine. Es gibt einen Che Guevara-Wein auch. Ja.
Aber Hip-Hop-Wein könnte man ja einfach sagen, dieser Wein hört während des Reifungsprozesses.
Oh wow, die stimmt. Ganze Ey, du bist echt gut belesen.
Aber guck mal, es gibt ja auch zwar so
mit Käse. Ja!
Bam. Angenehm.
Ich nicht
warte, gut. Warte. Mach mal Faust. Den hier mache ich jetzt.
Oh, wow. Cool.
Ey, Freunde.
Ist ja cool im Radio.
Marktlücke.
Ja. Nee, aber was ich noch sagen wollte, ihr könnt es ja so zusammenschneiden, dass es ein interessanter Satz ist, ja. was soll ich sagen? Ach so, ja, genau. Es wird nicht diesen Punkt geben, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt wieder mein seriöses Leben zurück oder so, sondern man zieht sich halt vielleicht aus der Öffentlichkeit zurück. Das könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht
würdest
machst
du
dein Label-Chefin oder du machst das erste.
Würdest du das mit so einem Tod machen?
Wie bitte?
So ein gefakter Tod?
Das ist so eine Option auf jeden Fall, aber ich würde jetzt auch ungern aus meinem Wirkungskreis wo ich lebe, deswegen wegziehen und da kennt man mich dann doch schon zu häufig. Aber ich glaube, so ein MC Fitti könnte das machen, der täuscht seinen Tod vor und rasiert sich einfach einen Bart ab. Kennt, glaube ich, keinen Mensch wieder.
Ich möchte mal eine Geschichte dazu erzählen, das hat überhaupt nichts jetzt mit vorgetäuschtem Tod zu tun, aber mit so einem geplanten Erfolgsverlauf oder auch Abbruch von so einer Karriere. Ich habe nämlich einmal, das ist bestimmt auch super geheim, aber ich habe einmal ganz random mich mit einem Typen unterhalten, der irgendwas mit den Lochis zu tun hatte, und das war jetzt ungefähr vor 2 oder 3 Jahren. Und der meinte damals schon zu mir, dass die Lochis sich irgendwann, weil die schon jetzt keinen Bock mehr auf ihr Teenager-Image haben und auf diese Lochi, wir halten zusammen und wir sind kleine Brüder Forever-Masche haben, dass die sich irgendwann trennen werden. Dann machen die ein Jahr Pause. Die werden sich streiten, sich trennen und dann machen die ja Pause und kommen zurück mit so einem Erwachsenen-Image. Und es war jetzt ja echt erst vor ein paar Wochen, als die Lochis ihre Trennung verkündet haben.
Echt?
Und ich habe die ganzen letzten 3 Jahre drüber nachgedacht, ob und wann das passieren wird und über wie viele Jahre das ja anscheinend auch kalkuliert
Wer
wird.
Wer sind die Lochis?
Muss ich auch sagen.
Das sind
sagen,
so kleine YouTube... Mann, was ist denn jetzt mit meiner Story, wenn ihr das nicht wisst? Das sind so kleine YouTube-Schwängel, keine Ahnung.
Ich versuche mich echt da fernzuhalten, weil...
Das sind Teenie-Stars. So, und da haben wir es nämlich wieder. Ihr seid zu alt. Das sind junge Teenie-YouTube-Stars. Jeder U20 kennt die Lochis. Leute, ihr werdet mir nicht erzählen, ihr kennt die Lochis nicht.
Also, den Namen habe ich schon mal gehört.
Na, siehst du, da haben wir es doch.
Der Name ist so...
Mehr müsst ihr doch gar nicht
wissen. Ich finde die Story mega, weil ich fühle mich gerade, als würde ich in so einem... Wie sagt man das denn? Bei Fortuna sitzen.
Ich denke mir gerade so, dass es bestimmt einige Künstler gibt, wo ich mir wünschen würde, dass sie den Tod vortäuschen. Das lasse ich einfach mal so stehen. Aber also die Lochis sehe ich nicht dazu, die kenne ich nicht. Aber ich habe hier ab und zu mal in dieses YouTuber-Dings so in dieses Universum da so reingelinst und muss sagen, ich war auf jeden Fall vorher weniger Menschenfeind als danach.
Ich glaube ja, dass ich bin ja immer noch...
Ich kann ja keine Namen nennen, oder?
Ich bin ja immer noch in Hoffnung darüber, dass Michael Jackson seinen Tod eigentlich vorgetäuscht hat. Und sich halt irgendwo eine Insel gekauft hat und da lebt er jetzt ganz glücklich.
Mit Tupac.
Mit seinen Kids.
Mit Tupac.
Ja, weiß ich nicht.
Oder Whitney. Oder Kurt. Diese ganzen Großen. Oder Amy. Mann, wahrscheinlich, weil ich die Realität einfach zu traurig finde.
Also wenn wir irgendwann so berühmt sein sollten, dass wir den eigenen Tod vortäuschen, dann lass uns zu dritt irgendwo... Abgang machen auf eine Insel.
Das wäre ein geiler Songtext über so einen Typen, der also Musiker ist, seinen Tod vortäuscht, aber es interessiert niemanden.
Oh, das wäre traurig.
Und dann muss er die ganze Zeit in seiner Wohnung bleiben, weil er hofft, dass es irgendwann jemand auffällt. Wow.
Und dann kommt er zurück und es juckt immer noch keinen.
Das wäre krass. Ich glaube, ich habe eine Songidee.
Du hast doch so einen Song, dass du der Messias bist in irgendeinem Songtext.
Es geht eigentlich in jedem Song darum.
Dass du Myrrhe und Weihrauch und Gold geschenkt bekommen hast, als du geboren wurdest.
Das war so. Und,
Das war so.
Freunde, wir widmen uns wieder der Musik, und zwar dem letzten Musikblock. Helene, du hast noch Wünsche mitgebracht, die wir hier draufpacken auf die Spotify, deine Homegirls-Playlist.
Meine Tracklist ist auf dem Gerät, auf dem gerade aufgenommen wird.
Okay, ich lese mal vor. Wir haben Princess Nokia mit Tomboy.
Ach so, ja. Übelst geiler Track für Demos. Liebe Freunde, wenn ihr eine Demo-Playlist machen wollt, ich habe nämlich vorgestern auf der Unteilbar-Demo mitmoderiert mit meiner Kollegin Anne.
Wie war das?
Es war krass, voll anstrengend und übelst schön. Es waren 7.500 Leute.
Mega.
Da. Also es ist eine riesengroße Demo gewesen. Es war echt, es war super gute Energie. Und da ist Tomboy von Princess Nokia ein echt sehr, sehr, sehr schöner Track zum Rum-Ausrasten. Und ich habe noch Diddy Bob von No Name featuring Cam Obi und Rory mitgebracht. Auch sehr nicer Track.
Und den Song, den ich vorhin schon angekündigt habe von der Beat-Compilation, Tipsy Tank von Funky Notes. Hast du noch einen Wunsch für die Playlist?
Oh, ist echt krass. Das sind alles Namen, die ich habe ich noch nie gehört. Aber jetzt sagt nicht, dass alles
Princess Nokia?
Sind. Nee.
Zeig ich dir gleich.
Aber ich muss auch sagen, ich bin wieder in so einer Retro-Schlaufe gefangen.
Aber No Name ist relativ retroig. Aber okay. Es ist neu, aber es klingt retroig. So ein bisschen Spoken
Word. Das
letzte,
was ich gehört habe, war das Mayday-Set von Marusha von 1995.
Nice.
Ihr seht, wo ich mich gerade befinde. Aber vielleicht habe ich irgendwann nochmal Zeit und höre mir das alles an, was ihr hier...
Du kannst ja mal unsere Playlist hören.
Ey, natürlich. Ich werde die Sendung natürlich auch verfolgen, ja. Um zu schauen, was am Ende hier reingeschnitten wurde und was hier von der Lügenpresse schon wieder aus dem Kontext gerissen hier propagiert wurde.
Du hilfst dem Osten-Image nicht.
Das, wie gesagt, ist ja auch, mir ist ja auch egal. Also,
vorhin hast du gesagt, es ist dir nicht egal.
Es ist mir nicht egal, wenn drüber geredet wird, aber ich habe keinen Einfluss drauf, also ob ich jetzt mit meinen kleinen bescheidenen Mitteln, mit meiner kleinen sympathischen Nischenmusik irgendeinen Einfluss auf das Bild des Ostdeutschen in der Welt hätte.
Okay.
Das wäre schön, aber ich sehe mich auch eher als Weltbürger.
Hast du alle Beats selber produziert auf deinem aktuellen Album?
Alle bis auf einen, der ist von meinem Kindheits-Jugendidol Martin Stieber von den Stieber Twins produziert. Wo auch das Savage-Feature drauf ist.
Eigentlich wollen wir zum Ende kommen, aber du hast ja schon ein sehr krasses Fable für so Special Samples aus so Science-Fiction-Filmen. Mhm. Findet man das dann auch auf deinem neuen Album? Also wir wissen es natürlich, aber jetzt für die Zuhörer.
Nee, also diesmal, weil Herzbube ja auch so eine, auch musikalisch so eine Vorgabe gegeben hat, habe ich halt wieder sehr viel versucht, so Soul-Sachen zu samplen. Es sollte ein warmes, vom Klang her ein warmes Sommeralbum werden, wie eine Art, wie habe ich es geschrieben, ein Mix aus Fritz the Cat und modernem Film Noir. Also ich habe so ein paar Themen, wo ich so über das Stadtleben erzähle, die sind dann oft beatmäßig ein bisschen düsterer, aber alles in allem wie so ein, ja, das Artwork ist ja auch so ein bisschen wie so ein 70er-Jahre Blaxploitation-Film angelegt. So ist es, glaube ich, auch musikalisch ein bisschen eingefärbt im Sinne von, dass da so, ich würde mal sagen, jazzig, soulig, wie so ein Trip durch die Kneipen der 70er, 80er Jahre.
Ich habe so ein Sample-Kit von dir auf meinem Rechner. Oder auf meiner Festplatte, glaube ich.
Was heißt Sample Kit?
Naja, du hast mir so einen Ordner gegeben, wo einfach nur Samples drin waren. Und das
wow,
so
kannst du
die
mir mal weiterleiten?
Skurrile, darf ich die mal weiterleiten?
Ich weiß gar nicht, was es ist, aber ja, klar.
Einfach nur ganz skurrile Frauenstimmen, die irgendwas sagen und dann so weirde, dystopische Filmmusiken, die so...
That's me.
Ich glaube, so kann man einfach deine Musik
aber dystopisch ist cool, also das sagst, weil der Arbeitstitel von der Platte war auch Eros in Dystopolis und das habe ich mir dann, weil es sich natürlich kein Mensch merken kann, geändert in Herzbube. Aber, und da kann man ja auch mal ein bisschen Werbung machen jetzt zum Ende der Sendung. Also es wird neben der großartigen Platte auch eine großartige Tournee geben.
Und einen Podcast.
Eine Welttournee.
Eine Welttournee. Ab November sind wir unterwegs, DJ Axis und ich. Und da habe ich mir auch überlegt, weil ich das mag, immer für die Leute, die dann vor Ort sind, so Specials zu haben. Da wird es auch eine Remix-Platte geben, die sich dann Eros in Dystopolis nennt. Wir hatten ja eben jetzt auch einen Remix-Contest gemacht zu der ersten Single. Da wird quasi der Gewinner jetzt die Tage gekürt oder ist jetzt schon gekürt, wenn wir die Sendung hören.
Das machst du selber?
Ja, ich höre mir die durch und dann der landet dann auch auf der Platte. Ich habe auf der Remix-Platte dann noch, ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, aber von den in meinen Augen coolsten Stücken des Albums halt von sehr guten Freunden Remixe machen lassen.
Ich habe davon nichts mitbekommen von diesem Kontext. Vielleicht hätte ich da gewonnen.
Ja, aber ich habe auch geguckt, es hat zum Beispiel sogar Audio 88 hat auch einen Remix gemacht. Ich muss natürlich schauen, dass jetzt so das nähere Umfeld da eher außer Konkurrenz läuft, weil das ist eher so ein Spot für oder so ein Slot für Leute, die wirklich so noch.
Das ist wie bei so einem Wettbewerb und unten drunter steht in kleinen Schrift drauf: Mitarbeiter und Familie der Mitarbeiter.
Von der Teilnahme ausgeschlossen.
Das kann ich auch verstehen. Ich meine, da waren teilweise, ich habe dann gleich schon nach 2 Tagen irgendwie, da hat Gib mal Fuffi einen Remix mehr rübergeschoben, wo ich so meinte: Ey, das ist krass, der hatte halt schon mal bei einem auch gewonnen. Und also beim Remix-Contest von einem Jahr oder wann wir das letzte Mal eingemacht hatten. Und da konnte ich sogar auch ein bisschen die. Die Kritik der Leute verstehen, die gesagt haben, ey, komm, ihr kennt euch doch und ja. Bla. Und deswegen habe ich diesmal peinlich drauf geachtet. Also alle Leute, die ich irgendwie mit mir im Kontakt stehen, also bei Audio 88 liegt es ja auf der Hand, dass der nicht gewinnen darf, weil der halt mein Kollege ist. Wie sieht das denn aus? Nee, sondern es soll halt quasi dann auch mal Leuten die Chance gegeben werden, die jetzt vielleicht noch keine Veröffentlichung haben, mal auf einer zu sein. Und
apropos gewinnen, können wir was verlosen?
Wir können 2 Schallplatten verlosen.
Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und natürlich auch dem lieben Morlock-Dilemma. Was erwartet einen, wenn man dir auf Instagram folgt?
Ganz viel Liebe, ganz viel Liebe. I live to give ist mein Lebensmittel. Ich lebe, um zu geben.
Danke, dass du das nochmal übersetzt für unsere dummen Fans.
Nee, aber es ist gut, weil es sich in beiden Sprachen immer reimt. Was sich reimt, ist gut. Hat wer gesagt? Der Pumuckl. Und diese und
an
andere.
Ich meinem Intellekt zweifeln, ne?
Nein,
wieso weiß ich jetzt nicht, welcher hohe Dichter das gesagt hat?
Jedenfalls, diese und andere schrulligen Anekdoten finden sich in Bildform auf meinem Profil wieder und natürlich ganz viel Privates rund um die Figur Morlock Dilemma und das sollte man nicht verpassen.
Sieht man dich noch auf einem Festival vor der Tour?
Ich werde beim Hip-Hop-Camp. Das nice. Ist wahrscheinlich genau, fällt genau in die Zeit, wenn die Platte rauskommt. Und ich überlege gerade, weil ich einen sehr, sehr geilen Slot bekommen habe. Und zwar am Eröffnungstag zur auf der Mainstage zur Hauptzeit, wenn jetzt nicht noch was geändert wurde. Und überlege, das so als eine Art Secret, also ja nicht Secret dann, aber so eine Art Release-Party dazu.
Nice.
Und dann natürlich ist der komplette Fokus auf der Tour, die dann im November losgeht. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen.
Du sehr wirst gut. Bald noch einen Podcast haben, da möchte ich aber jetzt nicht so viel Werbung dafür machen, weil das ist ja unsere...
Das ist was völlig anderes. Da geht es wirklich nur um intellektuelle Gespräche. Und nein, Spaß. Ich wollte euch nicht damit unterstellen. Ich finde auch das Gespräch, ich komme gerne zu euch, das ist jetzt keine Schleimerei, weil es ist genau ein Mix aus lockerem Plausch und aber auch Tiefgang, der an anderer Stelle manchmal dann vermisst wird in Interviews.
Oh. Und Promophase.
Ein bisschen Promophase, wo ich sagen kann, dass das Album Herzbube am 2.8. in eure Ohren kommt.
Leute, freut euch drauf.
Schwappartig.
Streamt das die ganze Nacht durch.
Genau, hier, du hast ja dann auch hoffentlich dann auch deine 20.000 Spotify-Accounts.
Ich habe sie alle aktiviert, sobald dein Album draußen ist.
Und der Wurstkorb vorbeikommt. Obwohl Wurstkorb
ist
auch
Veggie.
Wieder. Ja, ihr seid ja Vegetarier. Früher hat man halt so Leute damit so ein bisschen gepleased, indem man denen halt Wurstkörbe vorbeigeschickt hat. Das ist so ein geflügeltes Wort geworden.
Geflügelt. Das hab ich noch nie gehört.
Echt nicht, doch. Das kenne ich auch. Und da sind aber so Leberpasteten und so drin, ja, und so Einweggläser und so.
Boah, ich hab schon wieder voll Gänsehaut.
Oh mein Gott. Mach lieber den Hitzestift drauf.
Hör jetzt auf.
Gut, ihr Lieben, wir sehen uns auf dem Splash.
Richtig.
Ich freue mich richtig drauf. Wir machen da nämlich eine Live-Sendung. Das könnt ihr natürlich auch dann nachhören auf Spotify und allen Portalen, wo man uns finden kann. Auf YouTube für alles Gold.
Wer unsere Gäste sein werden, ist super geheim. Mhm.
Mhm. Wünsche ich auch ganz viel Spaß auf dem
Vielen
Splash.
Dank.
Liebe
Vielen
Grüße
Dank,
an Julian Gupta an der Stelle.
Vielen Dank, dass du da warst.
Thanks for having me.
Wir sehen uns.
Schon wieder so eine unangenehme Gänsehaut.
Tschüss.
Peace
Ciao.
Out.
Danke dir.